Seit der Mensch denkt, spielt er auch. Spielt er auch. Spielt er auch.
Hallo und willkommen bei Ende Geek, alles Geek. Wir haben es endlich mal wieder vors Mikrofon geschafft, aber ich glaube, wir halten ja unseren 2-Wochen-Rhythmus. Und ich habe wieder den netten Alex hier vors Mikrofon gezerrt, meinen lieben Podcast-Buddy, der Podcast-Buddy meines Vertrauens. Und ich habe ihn nicht nur hier fürs Mikrofon gezerrt, sondern noch ganz woanders hin. Das ist auch Thema dieser Folge, ne? Wir haben hier eine Achterbahn im Logo, habe aber noch keine einzige Folge über einen Freizeitpark gemacht. Das wird sich heute ändern. Wir waren nämlich zusammen in der Lüneburger Heide und haben da den wunderschönen Heidepark besucht. Ha, nicht wahr?
Auf jeden Fall. Das kann ich sagen. Es war ein Erlebnis. So viel schon mal vorneweg. Und bevor wir dann jetzt gleich losstarten und einfach mal berichten, wie es so war, was wir gefahren sind und was es vielleicht noch für lustig
ist. Wie dem Alex so ergangen ist.
Ja, genau. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch schon auf Instagram das ein oder andere Foto gesehen. Das würde uns natürlich auch freuen. Und ja, wollen wir aber natürlich wieder mit unserem Highlight starten. Krone, ich würde dir ja fast mal den Vortritt geben an der Stelle jetzt.
Highlight der Woche ist ja, ne, jetzt haben wir, sind jetzt wirklich seit der letzten Aufnahme sind mindestens 2 Wochen vergangen. Wahrscheinlich eher 3, weil wir da noch eine Verschiebung hatten und das andere noch eine Aufnahme war, die wir zum Glück noch in unserem Gepäck hatten. Deswegen ist, wenn ich ganz ehrlich bin, mein Highlight der Woche auf jeden Fall nicht aus dieser Woche, aber es ist eben seit der letzten Folge passiert. Ne? Und zwar, ich bin jetzt ja schon, ich lebe jetzt schon ein paar Jahre auf dieser Welt, ne? Wie gereift wie guter Wein.
Was kommt jetzt, fragt
ihr. Ja, ich, und es hat wirklich viele Jahre gedauert. Ne? Ich meine, ich kaufe mir viele Dinge immer sofort. Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen mein Image. Ne? Kauf Brettspiele nach Cover und geht wahrscheinlich so auch ins Kino. Aber es gibt auch andere Dinge, da hadere ich dann sehr lange, ne? und habe wirklich, man glaubt es kaum, es ist wirklich so, jetzt mein allererstes Lichtschwert erstanden. Ja. Er hatte tatsächlich kein Lichtschwert und es hat tatsächlich ein bisschen mit den Plänen vom Sommerurlaub zu tun. Ne? Der Spoiler-Alarm, der Sommerurlaub, werden weitere Freizeitparks bereist. Ne? Es geht nach Frankreich, es steht Disneyland, Park Asterix auf dem Programm und auf der Rückreise werden wir natürlich beim Europapark vorbeifahren, um dort Voltran zu fahren. Aber das werden alles natürlich einzelne Podcast-Folgen werden. Trotzdem kann ich so viel zu Disneyland schon mal sagen, dass ich da dann natürlich dann plötzlich in den Verhandlungsstatus mit meiner Frau übergegangen bin. Ne? Ich mir den Kopf gesetzt habe, da in Disneyland ein Lichtschwert zu kaufen. Und irgendwann, weil wir da mit dem Camper und ja auch mit voller Besetzung, ne, beide Kids dabei, wird alles schon voll, und dann schleppe ich da dieses Lichtschwert da in Frankreich dann durch die Campingplätze und so und hab dann einen Tag Spaß in Disneyland, schwingt es da rum. Und dann wird es ja aber ein logistisches Problem. Am Ende nehmen sie mir am Zoll noch wieder ab oder so. Deswegen, und dann hinzu kommt, dass ja Disney verkauft zwar sündhaft teure Lichtschwerter, aber das ist ja gar nicht, ne? Ist ja gar nicht das Apple der Lichtschwerter. Es gibt da ja noch teurere Lichtschwerter.
Ja, je nachdem, wie agil man damit auch umgehen möchte, ne? Im richtigen Kampf oder vielleicht mehr Sounds, mehr Effekte.
Ja, das muss halt schon irgendwie natürlich State of the Art sein, ne? Ich meine, wenn du dann wirklich mal ein Lichtschwertkampf gerätst, hast nur ein Messer dabei, ne? Also so funktioniert es ja nicht. Ne? Man muss da schon gut gewappnet sein und natürlich, wer sich fragt, was für ein Lichtschwert hat er sich denn gekauft? Natürlich rot. Ist ja gar keine Frage. Also da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Mein erstes Lichtschwert muss das rote Darth Vader Lichtschwert sein. Ich bin Darth Vader. Ja, meine Kinder heißen das so. Ja, das nicht wusste. Also deswegen wäre das irgendwie bizarr, wenn ich mir da jetzt irgendwie irgendein anderes Lichtschwert gekauft hätte. Es war tatsächlich überhaupt keine Diskussion. Ne? Auch jetzt bin ich natürlich so ein bisschen liebäugelig mit so einem Custom-Made-Lichtschwert aus Disneyland. Mm. Ne? Jetzt, wo ich das rote habe, jetzt ist so quasi dieser Stein, dieser Sockel gesetzt, von der Bucketlist abgehakt. Und jetzt spiele ich natürlich mit dem Gedanken, mir ein Custom-Made-Lichtschwert zu kaufen. Aber meine Frau hat schon ganz klar gesagt, nein, auf keinen Fall.
Du möchtest jetzt eigentlich deinen eigenen Kristall finden und es dann von einem Roboter zusammenbauen lassen. Ne?
Ja, auf jeden Fall mein Highlight. Ich habe jetzt ein eigenes Lichtschwert. Ich werde jetzt trainieren natürlich und dann eines Tages spektakuläre Lichtschwert-Videos.
Also ab jetzt könnt ihr, wenn ihr Kron mal seht, zeig mir dein Lichtschwert fragen, ohne dass es anzüglich gemeint ist, weil du könntest es jederzeit.
So, da schauen wir wieder auf die Uhr. Es hat gedauert 4 Minuten 45 Sekunden und dann hat Alex es wieder geschafft, seine Möhre hier ins Programm zu bringen.
Ach, kommt schon. Das habt ihr doch schon alle gedacht, oder? Aller Spaceballs. Ach, sehr schön. Ja, ich durfte es auch schon mal in den Händen halten, also das Lichtschwert, um das jetzt nochmal abzuschließen. Und gehen wir doch mal kurz Trommelwirbel. Ich bin gut drauf heute, ja. Ich habe vielleicht schon ein bisschen viel Sonne.
Ich nicht, mein Rechner macht hier Ärger. Ne? Ich bin wirklich so in Darth Vader-Laune. Ich werde diesen Rechner mit dem Lichtschwert einfach zerteilen in Einzelteile, wenn er nicht bald das tut, was ich von ihm verlange.
Mach das bitte erst nach der Aufnahme, dann kannst du in guter Force-Throw-Manier den Rechner einfach mal kurz durch die Fenster kicken. Okay, gut.
Dein Highlight, lieber Alex.
Ja, ich war, bevor wir unsere coole Tour gemacht haben in den Heidepark Soltau, hatte ich auch eine Podcast-Aufnahme, also wirklich einen Tag vorher. Und das quasi wollte ich hier mal so Shoutout-mäßig rausgeben. Hat viel Spaß gemacht. Harte Töne heißt der Podcast. Ist klassisch, geht's eher in Richtung Brettspiele. Hören ja vielleicht hier auch viele zu, die aus der Brettspielblase kommen. Ja, harte Töne, der gute Matthias, Ralf und Alex, die auch natürlich mit der BerlinCon stark verwurzelt sind. Die machen ja auch die Spieleausleihe, sind ja da auch aus dem Verein, der sich gegründet hat, Blick aufs Brett e.V. Ja, und die machen auch seit einiger Zeit einen coolen Podcast. Harte Töne lässt ja schon so ein bisschen vielleicht erahnen. Die machen halt auch so musikalische Anleihen, Rocksachen. Ich glaube, es gibt sogar irgendwie eine Playlist zu dem Podcast und haben das sich auch so vom Format her, ja, also so wie, keine Ahnung, Mainstage und so Sachen, also so ein bisschen Festival, Rocksachen haben sie sich da thematisch überlegt, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und sie haben quasi sogar einen BerlinCon-Song erstellt, sage ich jetzt mal, in Deutsch und Englisch. Fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und in dem Podcast von Harte Töne, ich weiß nicht genau, wenn ihr jetzt den Podcast hört, ist die Folge vielleicht schon raus auch oder kommt demnächst. Da habe ich mich entschieden, mal die deutsche Variante abspielen zu lassen. Und ich würde jetzt mal, müssen wir nicht ganz ausspielen, aber ich würde gerne mal anspielen den BerlinCon-Song mit englischen Lyrics. Hören wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an.
Alles klar.
BerlinCon, the game is
Wahnsinn,
on, oder?
Ne? Das ist ja hier, hallo, ne? Guten Tag. Gestern erst im Auto den Hurricane-Playlist gehört, ne? Um da mal reinzuschnuppern. Was da so für Acts kommen. Und da war ein Song dabei, auch vom Hurricane-Team, ne? So, am sichersten ist es im Auto. Und das war wohl so ein Song, den sie dann bei so Unwetter spielen. Das fand ich auch sehr witzig. Das hat mich jetzt daran erinnert, aber auf eine positive Art. Also ich finde es fantastisch, ganz toll. Also hallo, ja, bitte mehr davon, ne?
Ja, du, auf jeden Fall, was soll ich sagen? Da ist ja quasi Technik ermöglicht so einiges. Hat mich auch irgendwie, keine Ahnung, sowas an AC/DC, Oldschool-Rock-Sachen erinnert.
Classic Rock, so.
Ja, genau. Classic-Rock. Three Days, ja, drei Tage, Game Night, alles dabei. Werden wir mal gucken, wie wir das vielleicht auch nochmal einbauen können oder irgendwie zum Download bereitstellen können, wer da irgendwie Bock hat. Auf jeden Fall, schaut einfach mal bei Harte Töne vorbei. Freuen sich die Jungs. Ich musste dann irgendwann abbrechen. Ich habe meiner Frau gesagt, wir machen bestimmt nicht so lange und dann haben die mich einfach reden lassen. Es gab quasi gefühlt keinen, der mich unterbrochen hat. Und dann haben die auch noch Fragen gestellt sozusagen. Also wer da ein bisschen Lust hat, mich noch mal ein bisschen länger quatschen zu hören, ja, sippt da mal rein oder sicherlich natürlich auch das ein oder andere Brettspielthema. Da könnt ihr auch mal reinhören. Und aber wir switchen jetzt im besten Drop, ja, der Welt wäre jetzt übertrieben gesagt, aber dieser heutigen Folge rüber zu unserem Hauptthema Heidepark. Mein Gott, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, Kron, dass wir zusammen im Heidepark waren?
Das ist jetzt tatsächlich, muss ich tatsächlich länger ausholen. Ne? Ich meine, erstens ist Freizeitparks ja bei mir eine Obsession. Ne? Es müssen jedes Jahr mehrere Freizeitparks besucht werden, im Idealfall mit der ganzen Familie. Und man sieht es ja auch schon an unserem Logo, wenn man da genauer hinguckt. Ne? Es ist natürlich mein heimliches Ziel, zu jedem dieser Parks früher oder später hier irgendwie eine Folge reinzuschmuggeln. Und da dachte ich, macht es natürlich am meisten Sinn, den Podcast-Buddy zu zwingen, mitzukommen und dann irgendwie auch in ein paar Rides zu zwingen, die er vielleicht sonst normalerweise nicht fahren würde. Wie gut es geklappt hat, werden wir noch sehen. Und daran anknüpfen natürlich auch, je frischer man in dem Park war, desto besser ist natürlich auch die Folge dazu. Ne? Wenn ich da jetzt irgendwie von vor 4 Jahren meinem Besuch rede, die haben inzwischen 3 neue Rides gebaut, das ist ja auch ein bisschen lächerlich. Und ganz konkret war es eigentlich so, dass wir eigentlich auf ein kleines Punk-Festival in Berlin gehen wollten. Ne? Sonst waren wir immer anderweitig familiär eingespannt um dieses Wochenende verlängert herum. Diesmal endlich nicht. Also wollten wir auf dieses Punk-Festival da gehen. Und das war aber überhaupt kein gutes Line-up. Dann waren wir ganz frustriert und dann haben wir spontan überlegt, dann müssen wir was anderes machen, lass uns irgendwo hinfahren und was Cooles machen. Und dann kam dieser Lüneburger Heideplan auf, dann haben wir euch gefragt und zack, ab, beide Families eingepackt, noch einen Haufen Tiere dazu und ab in die Lüneburger Heide, um da unter anderem, ne, wir haben noch andere Dinge da getan, aber wir waren vor allem da wegen dem Heidepark, der zweitgrößte deutsche Freizeitpark tatsächlich. Gehört zur Merlin Group, ne? Den gehören auch so hier Orton Towers, Gardaland, Legoland, Sea Life, Madame Tussauds, so Zeug. Und das Witzige, das muss ich tatsächlich, das wissen vielleicht nicht alle, wird auch die wenigsten interessieren, aber wenn man sich so ein bisschen, ne, spätestens dann in unserer Europapark-Folge, aber wenn man halt so wie ich, ne, hier in der Nähe von Freiburg herkommt und sich für den Europapark als sein Home- und Heimatpark interessiert, dann wird man interessiert zur Kenntnis nehmen, dass Otto Thiemann ursprünglich zusammen mit Franz Mack eigentlich den Europapark betreiben wollte. Und dann ist ja Otto Thiemann gestorben. Und dem sein Sohn, ne, Hans-Jürgen Thiemann, hat dann sozusagen den Heidepark gegründet. Ne, sich da so ein bisschen inspirieren lassen, wohlwollend ausgedrückt. Und dann eben den Heidepark. Erstmal mit fast den gleichen Attraktionen, ne, wie Franz Mack. Den musste dann auch. Ja, wie gesagt, hat man schon. Also ich meine, da kann man auch beim Europapark, würde man da auch drüber sprechen. Ne? Da ist auch nicht am Anfang alles Origin. Ne? Da gibt es einige dreiste Copycats von anderen Parks. Aber der Europapark hat natürlich krass eine eigene Identität entwickelt. Und so hat es der Heidepark auch, wenn auch langsam mal mit etwas Verspätung. Weil ich muss sagen, ich war jetzt schon mehrere Male im Heidepark und ich finde so insgesamt, mit ein paar Abstrichen, wird der Park eigentlich von Jahr zu Jahr besser. Also sie erkennen auch Schwachstellen wie wirklich ganz furchtbare Rides, die dann irgendwie relaunched werden. Ob das jetzt wirklich geholfen hat oder nicht. Na, aber man versucht da halt an ein paar Stellen so ein bisschen was zu schrauben. Und vor allem ganz früher, zumindest in meiner Wahrnehmung, da gab es da vielleicht so ein bisschen Wilder Westen und sowas. Ne? Aber da gab es sonst eigentlich kaum bis keine Thematisierung. Das finde ich ja immer, oh, das ist fast schon ein K.O.-Kriterium für mein Top-Listen-Ranking bei Parks, weil da muss halt beides passen. Rides plus coole Thematisierung und Umgebung und so. Und da haben sie jetzt aber wirklich in den letzten Jahren, also schon ein lang, lange andauernder Prozess, einiges nachgelegt. Ne? Also da Transsilvanien und so weiter, also auch neue Rides. Sie versuchen da jetzt schon deutlich mehr als früher zu thematisieren. Und
wir gehen nochmal positiver als früher. Ganz, ganz kurz zurück, wenigstens so mit ein, zwei Daten und Fakten. Du hast unbedingt ja schon gesagt, wir haben unsere Tiere eingepackt, unsere Hunde. Es passt auch so ein bisschen übergangsmäßig, weil das ganze Gelände, du hast ja schon gesagt, der gute Hans-Jürgen Thiemann, der hat irgendwie Mitte der 70er Jahre halt nach einem Gelände gesucht für einen Freizeitpark in Deutschland und das hat er gefunden, halt vorher war das so ein kleiner Wildpark, ja, und dieser ehemalige Wildpark Heidenhof hieß der und 1972 gab es da irgendwie einen ganz schweren Sturm, hat wohl diesen Wildpark fast, weiß nicht, anscheinend bis zur Unkenntlichkeit zerstört, hat man jedenfalls das Gefühl. Jedenfalls wurde er dann verkauft und ja, dann nach einem guten knappen Jahr Bauzeit oder auch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, jedenfalls am 19. August 1978 wurden dann das erste Mal die Tore im Heidepark eröffnet. Ja, und du hast ja auch schon gesagt, die Rides waren vielleicht auch schon ein bisschen übernommen, inspiriert, aber es waren auch nur 6. Ne? Also es gab ganze 6 Fahrattraktionen. Und immerhin, vielleicht ja so ein bisschen den Spirit von dem Wildpark mit übernommen, auch eine kleine Tiershow. Aber schon in der ersten Saison haben so gute 200 Gäste diesen Park besucht und ja, das hat wohl die Erwartung.
2000, dachte ich.
200.000.
200.000, was? Ja. Ich habe ja andere Zahlen, um Gottes Willen. Ja. Aber Zahlen, da schreibt jeder Artikel auch,
was er möchte. Ja, wahrscheinlich.
Die Attraktion jedenfalls, ne, das war die Monza-Rennstrecke, später dann Monza-Piste ab 97. Die Western-Eisenbahn, der Heidepark-Express auch ab 97. Der Oldtimer-Rundkurs, die Floßfahrt, die Wichtelhausen-Bahn und die Hochbahn. Die heißt heute Panoramabahn. Und sie hatten tatsächlich auch Tiershows, ne? Das sieht man jetzt heute ein bisschen skeptischer. Da gab es eine Alligatoren-Show und auch eine Delfinshow ab 79. Die auch bis 2008 tatsächlich aktiv war, glaube ich. Und dann erst wurde das Delfinarium geschlossen. Aber ja, wie gesagt, das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und inzwischen gibt's da mit Tieren nichts mehr, oder? Alex, haben wir
Tiershows gesehen? Also gefühlt habe ich lebendiges Getier jetzt außer vielleicht ein paar Enten oder Gänse oder so, die da irgendwie mal so rumlagen bei der Floßfahrtanlage, aber das war jetzt.
Da springt jetzt nicht, kein Viech mehr durch einen brennenden Reifen.
Aber das ist ganz schön. Ich bin jetzt im offiziellen Fanclub Heidepark World.
Hallo, Glückwunsch.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich meine Seele damit verkauft habe. Ich habe nämlich nicht das Kleingedruckte gelesen. Ich habe mich jetzt hier im Zuge der Recherche da nämlich mal angemeldet. Da werden wir so ein paar Daten und Fakten abnehmen. Und da gibt es so eine schöne Seite, die heißt nämlich unter dem Historienbereich Kuriositäten. Und du hast jetzt schon so ein paar Sachen angesprochen, nämlich diese Floßfahrt, diese kleine, ja, was war's denn das, so Autobahnfahrt, diese Monster-Fahrzeuge und auch die Tiershows. Und ganz interessant, nämlich Anfang der 80er Jahre, ein schöner Sommertag, dann, da freuen sich so ein paar Leute, die gucken sich da diesen See an, wo quasi ja auch diese Floßfahrt da stattfindet und so ein paar Damen und Herren sind ganz begeistert, die gucken da sich nämlich so ein Krokodil an und finden, dass diese Nachbildung von diesem Krokodil ziemlich gelungen ist. Allerdings stellte sich heraus, dass das gar keine Nachbildung war. Es ist nämlich eines der Krokodile aus der Krokodilshow entfleucht und hat sich denn da quasi mal an anderes Wasserterrain.
Ja, und hat es dann Leute aufgefressen?
Nee, es war dann eine ziemlich spektakuläre Aktion, konnte aber laut dieser Info hier dann zu 8 Männer waren nötig und der Trainer und konnten das dann wieder einfangen. Thema Tiere war da wahrscheinlich wirklich so ein Thema. Das sind auch irgendwie schon mal 2 Kreuzottern irgendwie im Restaurant gefunden worden. Und was ich auch ziemlich lässig fand, diese kleinen Autos nämlich, die da auf dieser Monster-Rennstrecke umherdüsten, die waren so mit Benzin betrieben und die wurden gerne mal von dem Staff, sind die damit einfach mal woanders hingefahren. Das ist quasi so wie Mini-Go-Karts. Ne? Die sind dann mal nach Soltau ins Kino oder irgendwo nach einer schönen Party dann mit nach Hause gefahren. Also da wurde quasi gleich mal so ein Arbeitsfahrzeug draus gemacht.
Ja, man läuft auch echt große Strecken. Also heute noch die Mitarbeiter haben jetzt diese Einräder zum Teil, ne, diese, wo man da so auf einem Rad links, rechts so ein Pedal dran und dann lehnt man sie leicht nach vorne. Ja, und dann,
diese Floßfahrt, die ja auch schon angesprochen war, die haben wir jetzt nicht gemacht, aber es gab ein einziges Mal in der Geschichte des Parks ist ein so ein Floß gekentert. Nämlich Ende der 90er Jahre, diese Flöße da, die sind halt auch auf dem Schienensystem, aber irgendwie haben da so ein paar angeschäkerte Damen, haben da wohl nett zu doll geschunkelt und ein Liedchen geträllert und haben so doll geschunkelt, dass sie es geschafft haben, das Floß von dieser Bahn zu kippen und sind dann umgekippt, aber das Wasser scheint da gar nicht so tief zu sein, die sind dann wieder rausgewartet, aber es scheint der einzige bekannte Unfall gewesen zu sein, dass Leute es geschafft haben, das zum Kentern zu bringen.
Ja, das ist eine harmlose Horrorliste, ne? Also da ist jetzt schon alles sehr sicher. Es ist natürlich, also tatsächlich jetzt ganz aktuell mal zu so Mitarbeitern, ne, um dann mal, wir waren natürlich auch, das kann ich schon mal sagen, nicht da, um irgendwelche historischen Attraktionen zu fahren. Ne. Es gibt bestimmt einen Prozentsatz Leute, die klappern Freizeitparks ab und fahren dann die älteste bestehende, ja, sowas nehme ich dann im Vorbeigehen auch mal mit. Aber eigentlich sind wir schon an, ja, an den aktuelleren und größeren Achterbahnen und Dingen interessiert. Was zumindest meine Familie angeht, ne? Weil bei Alex müssen wir dann nochmal genauer hingucken.
Hallo? Also ich bitte dich.
Und es war natürlich Brückentag, ne? Es war, ich dachte ja vor, bevor da hingegangen sind, ja wirklich schlimme Freizeitparktage auch schon in meinem Leben erlebt, wo man dann so 3 bis 4 Attraktionen oder 2 Attraktionen an einem Tag fährt. Da habe ich mich auf ganz schlimme Dinge eingestellt, aber es war dann dafür, dass ich es ganz schlimm erwartet habe, dann eigentlich okay. Ne? Wir haben Sachen waren recht gut fahrbar, mussten zweimal, würde ich es wirklich Wartezeit nennen, wo man dann auch anfängt, Skull King zu spielen. Aber wir haben auch nie eine Partie Skull King absolviert in einer Warteschlange. Also die Warten war immer kürzer vorbei.
Mhm. Ja. Ich habe da auch im Nachgang, dachte ich, oh mein Gott, was haben wir da vielleicht getan? Ich habe im Nachgang mir mal, weil ja der Brückentag war, irgendwie auf YouTube angeguckt, da besichtigt jemand alle möglichen Parks und Europa-Park besichtigt er immer über diesen Brückentag-Zeitraum und eigentlich nur, um da nicht zu fahren, weil dann kann man gefühlt nichts fahren, sondern nur so an den Warteschlangen vorbeizugehen, 90 plus 140 Minuten und. Und da dachte ich mir, mein Gott, rückblickend betrachtet war das ja wirklich, wirklich entspannt. Wir sind ja auf den Parkplatz relativ unproblematisch gekommen. Ne?
Also ja, vor allem, genau, relativ entspannt, weil hinzu kommt, das wollte ich eigentlich gerade zu den Mitarbeitern noch sagen, ne? Das war so, es war so ein bisschen, man spürt es ja in einigen Bereichen in jüngerer Zeit, ne? Einfach Mitarbeitermangel. Ne? Es ist irgendwie immer zu wenig Personal da in Restaurants, in irgendwelchen Hotels und so auch in Freizeitparks offensichtlich, weil da war teilweise einfach auch erstmal niemand. Ne? Man ist da auf dem Parkplatz angekommen, da sucht man sich selber einen Parkplatz. Da gibt es jetzt nicht wie bei anderen Freizeitparks Einweiser. Zumindest gab es die da jetzt nicht. Und der Brückentag war ja schon ein voller Tag. Und man geht auch rein ohne Taschenkontrolle. Ne? Also das mag der eine doof finden, der andere findet es cool. Da nimmt ja jetzt auch niemand ein Messer mit oder so. Man kann auf jeden Fall seine eigenen Brötchen, sein eigenes Getränk mitnehmen. Ne? Da wird jetzt nicht irgendwie, wenn du nach Disneyland in Frankreich gehst, ne, das ist wirklich schlimmer als im Flughafen einchecken. Da wird wirklich alles durchleuchtet und jeder Kinderwagen auseinandergeschraubt und so. Also
die sind natürlich,
man kann es in beide Richtungen übertreiben. Und das war da halt
Brandmarkt,
ja, genau. Wir hier ja, das kann das total nachvollziehen. Aber das wollte ich nur sagen, auf dem Parkplatz und eingehen stört mich das überhaupt nicht. Ne? Seltsam ist dann tatsächlich, dass, obwohl es halt so ein krass voller Tag ist, manche Attraktionen dann auch nicht voll besetzt sind. Also der Park hat von 10 bis 19 Uhr eigentlich offen. Da freut man sich noch eine Stunde länger, als man dachte. Da steht eigentlich nur 18 Uhr, dann doch 19 Uhr. Aber man kann nicht bis 19 Uhr fahren. Also kurz nach 6 oder 18.30 Uhr ist wirklich auch die letzte Attraktion zu. Dann kannst du halt noch ein bisschen durch den Park laufen und rausgehen. Aber und andersrum ist es auch so. Also auch um 10, wie man es aus anderen Parks kennt, man rennt zu jeder Achterbahn und verteilt sich so. Ne? Hier gibt es Coaster und Attraktionen wie die Bobbahn oder die schon mehrfach umgebauten Hängecoaster, über den wir auch noch kurz reden, der jetzt Toxic Garden aktuell heißt. Die machen erst später auf, ne? So um 12. Ja. Und da bilden sich dann quasi zu späterer Zeit dann nochmal so neue Schlangen wie bei Parköffnungen. Ne? Wenn die alle sich vor dem Tor so ansammeln, dann gehen die 2 Tore auf und eine Teil der Menschen rennt nach links, der andere Teil der Menschen rennt nach rechts. Ja. Aber so ist es halt. Das gehört alles mit dazu. Ja. Hast du noch mehr Historie? Hast du noch mehr historische Fakten oder sollen wir mal zu einzelnen besonderen Attraktionen
üben? Genau, ich würde jetzt sagen, wir gehen mal so ein bisschen die Rides durch. Vielleicht schmeiße ich da immer mal noch ein bisschen was rein. Also ihr habt ja schon gesehen, wir sind auf dem Parkplatz angekommen, haben uns da versucht, effizient hinzustellen. Meine Frau ist auch mitgekommen mit den beiden Hunden, war eh schon so ein bisschen
die
klar.
Die fahren auch gerne Achterbahn,
die Hunde. Dass die da mal schaut, wie das irgendwie so funktioniert, kann ich schon mal vorneweg sagen, hat für unsere beiden Hunde nicht ganz so gut funktioniert. Die hatten jetzt kein Problem mit den Menschenmengen und den Sachen und auch anderen Hunden. Das war alles fein, aber als dann auf einmal die Leute über ihn im Himmel geschrien haben, ja, dann ist unser einer Hund erstmal gleich auf den Schoß meiner Frau gehopst und die sind auch ja, die emotional auch sehr gebunden. Auch wenn wir uns vielleicht mal ein bisschen streiten oder irgendwas ist, kommen die auch immer gleich an, was ist denn? Und also nehmen die das immer mit und die müssen da gedacht haben, oh mein Gott, da werden Leute geschlachtet oder was ist da los? Also es war dann ein bisschen zu krass, deswegen ist meine Frau dann erstmal wieder zum Campingplatz gefahren. mit denen dann noch was Schönes gemacht. Ist dann später zu uns gestoßen, aber das war auch gedanklich so, um das mal auszuprobieren. Ansonsten, klar, könnte man Tiere mit in den Park nehmen, aber natürlich nicht in die Rides. Und wir haben uns dann gleich mal, um so eine Baseline zu setzen, ich bin schon lange, lange nicht mehr im Heidepark gewesen. Ich keine Ahnung, vor 20 Jahren gefühlt oder 15, irgendwie sowas. Und um die 2000er so in Amerika, Universal Studios und Co. und sowas da gewesen, die Ecke in Florida. Aber da auch schon nicht so richtig krasse Coasters gefahren, sondern mehr so die Dark Rides. Und deswegen war ich echt extrem interessiert, wie es mir so ergeht. Ich hatte schon so ein Gefühl, kommen wir gleich dazu. Ja, jedenfalls haben wir uns bei der Kraken.
Also allererstes beim Kraken, ne? Weil das ist natürlich, auch da kurzes Intermezzo, das ist natürlich so ein bisschen die Krux, ne, an einem Freizeitparkbesuch. Das gilt für jeden Tag, das gilt nicht nur für einen vollen Brückentag. Ne? Man kann da nicht, wie vielleicht manch einer es gerne hätte, dann erstmal mit der Tassenkaffeefahrt oder dem Pferdekarussell anfangen, ne, um so langsam den Magen anzukurbeln. Ne? Doch gerade erst ein Täffchen Tee und eine Brezel gegessen. Ich kann doch jetzt hier nicht in den Abgrund mich stürzen. Ja, aber nee, später musst du halt 1,5 Stunden warten. Ne? Das heißt hier rein, Tür geht auf, zielstrebig auch nicht dann anfangen, sich zu orientieren. Man muss wissen, welche erste Attraktion will denn dann bei Parköffnung angesteuert werden? Und dann heißt es da zügig hinmarschiert. Dann schafft man nämlich einfach einen richtig großen Ride wirklich ohne lange Wartezeit, ne? Also das sollte eigentlich in der Regel drin sein. Außer es gibt jetzt halt so eine ganz neue Bahn, was weiß ich, Voltron im Europapark, wo dann alle, wirklich alle zu einem Ride rennen. Ne? Hier ist dann halt so, verteilen sich so ein bisschen und wir haben uns entschieden, wir gehen zur Krake. Krake.
Rückblickend betrachtet fand ich das eigentlich auch einen ganz guten Einstieg. Also klar, der Kraken ist ja ein Dive Coaster.
Deutschlands
also
erster Dive Coaster. Ja? Von Bolliger und Mabillard. Übrigens gebaut.
Da wird man dann so gute 41 Meter in die Höhe gezogen, ja, auch mit dem Kettenlift, also da hochgeklickert. Das ist ja auch ein sehr prägnantes Geräusch. Hat vielleicht der ein oder andere auch in unserem Opener schon mal gehört, dieses Geräusch. Ja, jedenfalls wird man dann da hochgezogen und dann wird man, was ja sehr beachtlich ist, so 87 Grad ist denn dieser Drop. Und bevor man quasi dann runtergelassen wird, in Anführungszeichen.
Also in den Splashdown. Ne?
Ja, da hält man auch ganz kurz an und da wurde natürlich ihr als erfahrene Dive Coaster Fahrer hat natürlich gleich gesagt, erste Reihe. Das ist natürlich ein Ride, wo man in der ersten Reihe sitzen will. Also so ein Ding hat da irgendwie 3 Züge mit je 3 Reihen, A6 Personen. Ja, und deswegen haben wir uns, weil die Wartezeit wirklich human war, wir sind da gleich rein, weiß nicht, 1-2 Minuten waren in der Gepäckabgabe und ja, haben wir uns also für die erste Reihe angestellt, haben also ein bisschen länger gewartet als nötig, in Anführungszeichen, keine Ahnung, 10 Minuten max oder so und saßen dann aber natürlich auch in der ersten Reihe, ja, um also das voll genießen zu können, um diese 87 Grad Abgrund zu spüren.
Also ich finde ja, bei manchen Bahnen wird das wirklich überschätzt, ne? Und da stellen sich Leute dann wirklich eine x-beliebige Zeit an, um in der ersten Reihe zu fahren. Bei so einem Dive Coaster muss ich schon sagen, ist es mit der gravierendste Unterschied, finde ich. Ne? Es gibt Coaster, da spielt es weniger eine Rolle. Es gibt schon einige Bahnen, wo der erste Drop einfach fantastisch ist, wenn man ihn auch sieht. Ne? Physikalisch ist man ja hinten am schnellsten, das wissen wir auch. Aber trotzdem, das Auge ist mit, ne? So gilt es auch für eine Fahrt. Und in so einem Dive Coaster, wie Alex schon gesagt hat, die haben halt die Eigenart da vor ihrem großen Drop, aus dem sie eigentlich auch hauptsächlich bestehen, wenn man mal ehrlich ist, da hängen die dann so kurz. Ja? Und wenn man in der ersten Reihe ist, dann hängst du halt wirklich und guckst in den Schlund hinein, beim Krake halt, die natürlich die namensgebende Krake, das ist alles im Style der Piraterie hier gethemed. Ne? Wir stürzen halt quasi mit unserem Schiff ins Maul der Krake hinein und wenn man ins Maul droppt, dann kommt dieser Splashdown, das hat ja ein Dive Coaster eigentlich auch an sich, ne? Dass er dann so einen hübschen Splash macht. Also man wird nicht nass wie in einer Wasserbahn. Um ehrlich zu sein, kriegt man von dem Splash, ja, während man selber fährt, eigentlich nichts mit. Das ist eher was für die Leute, die draußen zugucken.
Ja, genau. Die nur die Leute halt in der Splash-Zone. Splash,
den sie wie so einen Schweif hinter sich herziehen. Genau, es gibt eine Splash-Zone, da kann man sich klatschnass machen. Und dann, machen die halt da noch so einen Immelmann, Macht die dann halt streng.
Ja, da musste ich auch mal nachgucken überhaupt, was ist eigentlich der Immelmann? Das ist so eine Formation, die man auch aus dem Kunstflug kennt, so eine harte Steilkurve irgendwie, jetzt mal ganz laienhaft besprochen.
Da kommen ja eher einige Achterbahnbegriffe her, so wie ich das. Ich bin da auch nicht so der Geek, wie ich es gerne raushängen lasse. Aber genau, einige dieser Begriffe kommen aus der Kunstflugbranche, das stimmt. Ne? Das ist auch dann das Einzige, eigentlich ist das Geile halt. Ne? Man hängt an diesem First Drop halt kurz ins Krakenmaul rein, 103 km/h, da irgendwie, wenn man runterfällt, in den Splashdown, wusch, Immelmann rein, zack, zurück, so ein Camelback-Hügel, wie, Rechtskurve, wie, und zurück in die Station. 2 Minuten, nicht mal.
Ja, um die 2 Minuten zwischendurch ist man mal 103 km/h schnell gewesen. Und das fand ich, wie gesagt, ganz schön. Die ist gar nicht lang gewesen, hat halt diesen Drop. Wenn ich jetzt davon erzähle, fühle ich mich immer auch noch so ein bisschen elektrisiert, gucke quasi gedanklich in den Schlund, merke meinen Herzschlag steigen. Aber war alles schön, war fein. Ne? Also habe gespürt und geschrien und gemacht, was ja auch richtig ist. Wahrscheinlich dicke Backen gemacht, wie bei anderen Coastern auch.
Ja, da hatten wir noch nicht die Fotos. Ne?
Die haben wir da hatten wir noch nicht die Fotos, haben wir festgestellt. Kommen wir dann noch bei einem anderen Ride dazu. Ja, und habe mich erstmal noch ganz gut gefühlt. Denn meine große Sorge war nämlich, dass mir ja vielleicht doch schlecht wird. Ne? Also ich bin relativ anfällig, so seekrank zu werden und auch so ein bisschen Reiseübelkeit. Hat auch dazu geführt, in meiner Jugend und so tauchen, dass wir nicht mehr vom Boot aus tauchen waren, sondern nur Langtauchgänge gemacht haben und so Sachen und irgendwie wilde Schaukelorgien und auch manchmal so in dem ein oder anderen Wasserrutschenpark 2-3 Mal hintereinander und dann ist mir schon ziemlich mulmig. Das ging mir nach der Krake sofern erstmal ganz fein. Allerdings ist ja da noch nicht so viel passiert, ne, wie wir jetzt festgestellt haben. Nicht 1000 Twists und Turns und irgendwie 3-4 Minuten Strecke. Da war ich also noch sehr euphorisiert und dann sind wir quasi weitergegangen und haben das jetzt mal, naja, ein bisschen mehr Turns eingebaut. Wir sind nämlich zu dem guten Flug der Dämonen-Achterbahn rübergeschlenkert. Da sind wir quasi dann vorbeigekommen. Und das ist ja so ein Wingcoaster. Na, da sitzt man dann außerhalb der Strecke, rechts und links, ja, wie Flügel.
Genau, hängt man dran, ein zu sitzen, links und rechts, auch wieder von Polygon Mabillard übrigens. Die Achterbahn, seit 2014 gibt es die 772 Meter lange Strecke, 40 Meter hoch, 100 km/h, eine Handvoll Inversionen. Also Loopings, Umdrehungen, 5 Stück an der Zahl. 15 Millionen hat das Ding gekostet und ist tatsächlich der erste Wingcoaster Deutschlands. Also gibt dann halt nach diesen Startidentitätshürden, ne, die einige Parks vermutlich nehmen mussten, gibt's dann halt doch da Innovationen, ne? Das war jetzt der erste Dive Coaster Deutschlands, Krake, dann der erste Wing Coaster, Flug der Dämonen, das ist schon cool. Das ist tatsächlich aber auch immer, was weiß ich, also wenn, ne, ist auch immer natürlich ein bisschen problematisch. Ich bin jetzt quasi auch schon andere Dive Coaster gefahren und Krake ist immer noch toll und solide, ne, aber es gibt inzwischen halt quasi auch so einen Tick bessere Dive Coaster, auch wenn die sich so viel immer gar nicht nehmen. Aber es gibt quasi ganz ähnliche, ne, wie den Baron in Efteling. Der ist eigentlich gefühlt ähnlich, ne? Ist nur so ein bisschen moderner noch und der gefällt mir da einfach noch so einen Tick besser. Ist so noch mal ein bisschen mehr gethemed und sowas. Auch wenn auf eine ganz andere Art und gar nicht piratisch. Aber ja, es gibt quasi eigentlich ein Pro und Contra, ne? Wenn man so ganz früh dran ist mit Sachen. Der Flug der Dämonen ist aber trotzdem ein solider Wingcoaster. Also wenn man das nicht kennt, ne, der macht auch ein paar lustige Turns und ich finde ihn auch nicht allzu wild. Ich finde, der dreht sich halt, ne, schon viel. Ich merke schon, du siehst das anders.
Ja, was soll ich sagen? Also der ist, also gefühlt hätte ich gesagt, dass das länger ist als der Kraken, aber die Infos hier sagen mir, dass er sogar theoretisch ein bisschen kürzer ist anscheinend.
Echt?
Mit 1 Minute 55, also knapp unter 2 Minuten. Ist auch nicht so schnell und nicht ganz so hoch, also nur wenig, also um 40 Meter, das andere war ja, glaube ich, 41 Meter Streckenlänge, 772 Meter, aber ja, dieses Durchgezwirbel und diese dann doch engen Wendungen, für mich hat es dann wirklich meine Reiseübelkeit voll reingekickt, also während der Hälfte oder kurz, wahrscheinlich schon kurz nach dem Start, man startet ja schon mit so einem, wie heißt das, Wing-Over-Drop, also man sich so reinzwirbelt, also schon runtergedroppt wird mit so einer Drehung. Kurz danach irgendwie dann sozusagen diese Steilkurve der Immelmann, da habe ich es dann schon gefühlt im Magen irgendwie, da hat mein Gleichgewichtssinn, und das ist ja das Problem, Gleichgewichtssinn und was man irgendwie sieht, hört, eigentlich sitzt man, aber irgendwie wird man durch die Gegend geschleudert, weiß gar nicht, was los ist, hat da quasi voll reingekickt, und so in der letzten Kurve habe ich schon so ein bisschen Pressatmung gemacht, nicht weil mir das psychisch zu viel wurde, sondern weil mir einfach extrem übel wurde.
Ja, da wurde dann schon der Beschluss gefasst, in zukünftigen gemeinsamen Freizeitparkbesuchen Reisetabletten oder irgend sowas mal zu probieren. Genau, das war dann der Flug der Dämonen übrigens, auch die Geschichte, ne? Der ist in Transsilvanien angesiedelt. Der grenzt an Bucht der Piraten, wo natürlich der Krake ist, an, und dann kommt auch noch das Land der Vergessenen. Und erzählt auch die Geschichte von einem Dorf, in dem Dämonen von den Dorfbewohnern beschworen wurden. Und diese Dämonen, die brauchen jetzt Energie. Und diese Energie, die wollen sie bekommen, indem sie Parkbesucher opfern. Also die Seelen der Parkbesucher geben den Dämonen die nötige Energie. Und bei dir scheint es ja tatsächlich dann ganz gut geklappt zu haben, ne? Du bist da wirklich deiner Lebenskraft beraubt worden im Flug der Dämonen. Du hattest zwar Spaß, aber danach war es richtig ausgelaugt und hast gesagt, jetzt können wir auch gern mal ein Dark Ride fahren oder uns auf eine Bank setzen. Da war es gerade mal eine Stunde hier, da habe ich mir schon Sorgen gemacht, ja. Um Gottes Willen. Alex, wir holen dich dann nachher wieder ab.
Das nervt mich ja dann selber auch so ein bisschen, weil ich habe kein Problem. Also klar, man ist aufgeregt und das, auch wenn man da vor so einem Abgrund hängt, das ist alles fein, damit kann ich umgehen und dann schreie ich und ist alles gut. Aber und theoretisch, auch während der Fahrt, wenn mir da so ein bisschen übel ist, in Anführungszeichen, das wäre noch erträglich, aber hinten raus, und das wird dann ja sozusagen auch nicht besser, ist mir erstmal so, keine Ahnung, 10 Minuten übelst schlecht und das geht dann mitunter bis zu einer halben Stunde. Und das nervt sozusagen so ein bisschen. Genau, wir haben uns dann mal kurz hingesetzt. Ihr habt die Zeit genutzt und während ich da so ein bisschen saß.
Warte, kurz noch eine Besonderheit noch vom Flug der Dämonen, bevor du hier die nächste Attraktion einwirfst. Die hat ja, wie gesagt, zwei Seiten. Ne? Es hat zwei Wings. Also es gibt auch wirklich dann irgendwann teilt sich die Anstehschlange in den linken und den rechten Weg auf. Und wir sind jetzt zwar nur einen diesmal gefahren, wie gesagt, wir mussten uns dann um den armen Alex kümmern, ein bisschen Luft zu fächern und so. Aber ich war ja schon öfter im Heidepark, bin beide Seiten gefahren und deswegen, es ist wirklich so, dass sich beide Seiten einfach unterschiedlich anfühlen. Die machen ja dann auch unterschiedliche Drehungen sozusagen. Es ist einfach ein Unterschied, ob du links oder rechts fährst. Es ist nicht das identische Fahrgefühl. Also wer da Bock drauf hat und Spaß hat und
ich saß
einfach auf der falschen Seite. Es ist trotzdem insgesamt. Ja, ich finde es eine gute Bahn, aber es ist nicht, also seltsamerweise macht mir der Krake auch mehr Spaß. Zu meinem eigentlichen Highlight der Achterbahn im Park kommen wir aber noch. Du hast aber dazwischen noch was anderes einstreuen wollen, ne?
Was ich noch kurz zum Flug der Dämonen ganz interessant fand, was ich auch sogar gespürt habe, was ich hier lese, so ein bisschen in der Historie, seit 2015 sind an den Bügeln so Westen angebracht. Also der Bügel selber drückt nicht direkt drauf, sondern da ist nochmal so eine Weste untergespannt. Und jetzt, wo ich das hier lese, kann ich mich sogar noch erinnern, dass ich das auch gemerkt habe. Das ist so ein bisschen flexibler. Also man hat da so ein bisschen man wird so leicht festgehalten, so einen leichten Widerstand und nicht so ein krasser Bügel, der auf einem drückt. Interessant, dass das hier nochmal aufgeführt wurde und ich das so im Nachgang sogar spüren konnte. Also das hat sich auf jeden Fall angenehm angefühlt, da drin zu sitzen, hatte man nicht das Gefühl, man wird so Metall auf Haut. Ja, ich war dann so ein bisschen ausgenockt, genau.
Während du wiederbelebt wurdest, genau.
Also es war jetzt nicht so schlimm, dass ich da irgendwie hinkotzen musste, aber es ist halt unangenehm. Und ihr habt euch dann, weil da war wirklich Anstehen, glaube ich, gar nicht so das Thema. Es hat auch, ist wahrscheinlich der Ride, der auch mit einer des höchsten Fassungsvermögen hast. Also pro Fahrt können da nämlich 40 Personen einsteigen. Und die Rede ist natürlich vom Scream. Scream ist da wahrscheinlich auch Programm mitunter, der Gyro Drop. Also ja, freier Fall. Ne? Man fällt ungefähr 38 Meter. Und
man fällt 71 Meter. Man fällt
aber die Fallstrecke?
Der Turm ist 103 Meter, die Fallstrecke ist aktuell 71 Meter. Es war eine Weile, haben sie damit geworben, auch der höchste Giro-Drop-Tower der Welt. Allerdings hat es ganz schnell schon nicht mehr gestimmt. Nee, obwohl, streng genommen hat es nie so ganz genau gestimmt, weil das Ding wurde 2003 eröffnet. Intamin hat das umgebaut, das war davor ein Aussichtsturm und kleiner persönlicher Kommentar, Aussichtstürme braucht wirklich kein Mensch, baut alle Aussichtstürme bitte in Freefall Tower um. Jedenfalls hatte schon 1997 die Scream Zone in Kings Island mit 82 Metern eine noch höhere Fallhöhe. Der Turm ist halt einfach höher, ne? Aber er fällt eigentlich nur 71 Meter. Kings Island fällt seit 1997 82 Meter. Das heißt, in Wahrheit war es nie der höchste Giro-Drop-Tower der Welt. Aber die paar Meter spürt man natürlich auch nicht. Wobei viel relevanter ist, dass der Park auch hierzulande seinen Rekord 2019 verloren hat. Und zwar an Highlander im Hansa-Park in Zirksdorf. Der ist nämlich 103 Meter hoch, also Fallhöhe. 120 Meter hoch und hat eine Fallhöhe von 103 Meter und ist wirklich der weltweit höchste Giro Drop Tower. Aber da reden wir mal genauer drüber, wenn wir über den Hansa-Park und sprechen.
Ich möchte da jetzt ja nochmal so ein bisschen klug scheißern. Du hast ja natürlich total recht. Also die Ausklinghöhe ist bei 71 Meter. Aber was ich meinte, die reine Fallstrecke scheint nur 38 Meter zu sein, weil dann kommt schon die Bremsstrecke von 28 Meter. Das Ding muss natürlich auch abgebremst werden.
Ach so, ja, verstehe. Na klar, ja, jetzt verstehe ich. Es sind 2 Sekunden freier Fall, glaube ich, die sie damit werben. Es ist schon, ne, es war der erste richtig große Freefall Tower auch in meinem Leben. Es ist schon so, dass auch Freefall Tower mir deutlich mehr zusetzen als eine Achterbahn. Ich bin einfach höhenempfindlich. Ne? Am schlimmsten wird es in so 110 Meter hohen Kettenkarussell. Aber so ein Freefall Tower, ne, gerade auch der Scream, der fährt wirklich, es ist einfach hoch. Ne? Egal ob jetzt 68, 71, 83, es ist wirklich einfach hoch. Und man verharrt da oben ja einfach eine Weile. Ne? So eine Achterbahn erreicht ihren Scheitelpunkt und los geht's. Und du hast da vielleicht ganz kurz diesen Gedanken, oh Gott, bin ich hoch. Und dann geht's auch schon ab. Aber so, gerade der Scream, der hängt da einfach eine Weile. Ne? Der scheint
ja, man
auch
dreht
der
euch so schön, ja, ne? Beim Hochfahren genau, schon.
Dreht sich so ein bisschen. Ja? Also man, wenn man kann, ne, kann man die Aussicht wirklich genießen. Ich kriege dann schon immer leicht schweißnasse Hände. Also es geht jetzt. Ich bin auch den Highlander und so gefahren. Aber wie gesagt, ich schwitze da immer leicht. Das macht mich schon fertig. Und so ganz nach unten gucken, finde ich auch krass. Ne? Es gibt ja auch so tilted Sitze. Also wenn Sitze nach vorne klappen. Das tut Scream aber alles nicht. Also er ist ein großer, sehr guter, immer noch sehr guter Freefall Tower, der sich aber eigentlich auch gut für so einen ersten großen, harten Freefall Tower empfiehlt. Ja,
ich habe auch das
zusammen
im Nachhinein
mit dem Phantasialand im Dunkeln da. Aber der
im
ist
Nachhinein auch das Gefühl gehabt, wenn mir da nicht schon so schlecht gewesen wäre, dass wahrscheinlich der Freefall Tower auch nicht so anfällig ist für Übelkeit. Also weil bei diesen Drops und Sachen oder jetzt auch beim Klettern, nicht, dass ich jetzt hunderte Meter beim Klettern stürze, aber da natürlich auch mal so 2-3 Meter irgendwie oder was auch immer, da wird mir jetzt auch nicht übel und es hat natürlich ja nicht diese rasanten Twists, Turns, Kurven, whatever. Im Nachhinein bereue ich es fast ein bisschen. Auch natürlich ist es trotzdem eine Herausforderung, eine Überwindung, da sich da ausklingen zu lassen, aber ich denke auch, wenn mir da nicht schon so schlecht gewesen wäre, dass das auf jeden Fall nicht so ein Ride ist, wo mir dann weiter übel wird. Aber wie gesagt, ich war dann schon so, dass ich erstmal da kurz runterkommen musste und es auch nicht ausprobieren wollte. Was ich da total schön und interessant fand, ihr seid ja dann da so hochgefahren und dann, wie gesagt, wird das ganze Ding ja irgendwie abgebremst und es ist so gebaut, das verschwindet, also sozusagen eure Gondel, die verschwindet dann ja wie so ein kleines Mini-Kolosseum, was da so umgebaut ist und da drüber sind halt so, ja, so ein bisschen Fahnen oder so halt bespannter Stoff und der flattert denn so schön, ne? Von dem Luftwiderstand, den diese Gondel beim Abbremsen macht, flattern denn diese Bannerbespannungen um diese Gondel drumherum? Das hatte, hat es einen coolen Sound gegeben und das fand ich irgendwie, ja, war witzig.
Also ich finde man sollte da wirklich sich mal überlegen, also Freefall Tower, ich meine, man muss sich wenn man immer noch so rucklige Achterbahnen aus den, was weiß ich, 80er Jahren so vor Augen hat, dann sollte man sich mal einmal in einen modernen Coaster zwingen und einmal in einen modernen Freefall Tower zwingen und dann weiß man erst, ob das einem gefällt. Ne, es ist tatsächlich auch was ganz anderes, also es kann natürlich in beide Richtungen das Experiment ausschlagen. Man kann das ganz furchtbar finden. Ich habe auch schon Freunde überredet, die hatten dann fast eine Panikattacke. Aber man ist wirklich gut angeschnallt. Ne? Man kommt da jetzt auch nicht raus und springt dann aus dem Turm runter. Oder so. Da muss man halt kurz diese 20 Sekunden durchleben. Aber in vielen Fällen ist es auch andersrum. Ne? Meine Mutter habe ich auch mal überredet und ein bisschen ist es halt wie Schokolade oder Ecstasy, ne? Das schüttet halt auch Klicksgefühle aus, der freie Fall. So krass es ist, ne? Es klingt so abstrakt, weil das ja so was Widersprüchliches ist, aber man ist dann wirklich für so ein paar Sekunden ist man dann tatsächlich high durch so einen freien Fall. Das ist dann ganz schnell wieder weg. Dann kann man nochmal fahren oder man lässt es halt bleiben. Aber tatsächlich ganz kurz versteht man dann, wenn man das tut, und das habe ich früher zum Beispiel nie getan, warum es Fallschirmspringen gibt. Also vermute ich jetzt einfach mal. Dazu fehlt mir immer noch der Mut.
Und ne? Bungee-Jumping. Das hab ich
nicht getraut. Oder Bungee-Jumping. Aber es ist tatsächlich auch diese 2 Sekunden freier Fall reichen, um dieses Glückshormon da, was Serotonin oder whatever. Was
Dopamin.
Dopamin, da auszuschütten. Und das ist schon cool.
Das ist wahrscheinlich so eine Mischung. Adrenalin wird auch dabei sein.
Ja, boah, ja, und, du hast recht. Klar, Adrenalin, Dopamin, da wird alles wahrscheinlich ausgeschüttet, was da gerade
hergibt. Wir haben ja hier schon so ein paar niedliche Anekdoten preisgeben können und das passt auch zu der Geschichte von so ein bisschen von deiner Ma, sage ich jetzt. Er ist ja auch schon im Gegensatz zu uns und unseren Kindern ja noch die ältere Generation. Und vorher war das ja dieser Aussichtsturm. Ne? Und da hat man immer irgendwie so schön gesagt, ah ja, bei schönem Wetter kann man bis nach Hamburg gucken und macht es mal. Und ja, 2003 wurde ja dann umgebaut zum Eurodrop Tower. Und dann ist aber irgendwie eine ältere Dame eines Tages, nachdem dieser Aussichtsturm halt umgebaut wurde zum Freefall Tower, in dem Gedanken, dass das immer noch der Aussichtsturm sei, sozusagen in diesen Eurodrop Tower eingestiegen und war dann so ein bisschen verstört. Also sie hat sich dann wohl so ein bisschen benommen, aber wohl auf halt beschwert bei dem, der das da bedient hat, dass man ja gar nicht Hamburg sehen konnte, obwohl schön Wetter sei und dass die Fahrt irgendwie auch viel zu schnell vorbei sei.
Ja, das ist der freie Fall dauert nicht lange. Ne? Deswegen ist es auch gut, dass es so ein Riesending ist. Also in vielen Parks gibt es dann immer so diese Sofa-ähnlichen Freefall Tower. Da musst du manchmal wirklich lange warten, bis du da deinen Platz kriegst. Das ist hier schon angenehm. Also selbst in einem vollen Park, man kommt da irgendwie rein. Man muss manchmal schon warten, klar. Aber da passen 40 Leute, hast du gesagt, rein. Hm. Das ist schon ziemlich gut. Ja.
Und wir haben ja so ein bisschen auch mal die Preise genannt. Das sind ja krasse Summen, ne? Irgendwie der Wing Coaster da was irgendwie 15 Millionen, auch der Kraken irgendwas 12, 13 Millionen. Da müssen die auch noch gewartet werden. Da ist jetzt der Scream Tower ja fast schon ein Schnapperchen, ne? Der hat Baukosten 7,5 Millionen gekostet. Dann wurde da nochmal Steuerungselemente für 300.000 nochmal nachgeschossen und Wartungskosten und so. Also das sind ja auch enorme Summen, ne? Also alleine nur schon so für einzelne Rides. Dafür müssen wir festhalten, wir haben unsere Tickets vorher gebucht, können wir auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr wisst, dass ihr da hin wollt und meistens ist man ja nicht so spontan, wenn man auch von außerhalb noch ein bisschen anreist, kann man auf jeden Fall vorher online sich schon Tickets buchen für Tage und dann spart man so schon gute 20 Euro, je nach Tag auch. Klar, es wird zwar so Brückentag, Feiertagmäßig, waren die Kartenpreise natürlich ein bisschen erhöht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, da vorher mal zu buchen und gleich noch ein Parkticket mitzunehmen. Da muss man da nicht so rumwurschteln. Aber ja, ist alles eine ganz schön kostspielige Sache. Und wir haben dann so ein bisschen Schonprogramm gemacht. Genau, mir ging es dann schon wieder ein bisschen besser. Ihr seid da mal kurz den Scream runtergedroppt. Screamy wollte übrigens keiner fahren von uns.
Ja, wir
Scream
sind natürlich also,
Kindervariante.
Keine Sorge, wir werden nicht über alle, wie viel sind es, 46 Attraktionen oder sowas?
Nee, so viel haben wir nicht geschafft.
Wir werden
nicht
alle besprechen.
Wir sind dann weiter zu den Ghostbusters, Ghostbuster 5D gegangen. Sowas habe ich auf jeden Fall in Amerika, in den Universal Studios auch schon gefahren. War da gedanklich noch ein kleinen Ticke cooler und länger. Vielleicht fast die gleiche Bahn, ist ja manchmal auch schwer auseinanderzuhalten. Und da dachte ich so, ja, okay, ich bin da auch so, also auch da quasi anfällig mit 3D und Bewegungen und Sachen, aber meinem Bauch geht es jetzt schon wieder ein bisschen besser und ist halt trotzdem ein bisschen nicht ganz so wild. Und deswegen haben wir uns da mal in diese 8-Personen-Karre gesetzt. Wir waren aber nur zu 6. So dass der gute Kron und ich 2 Laserkanonen benutzen konnten. Ja, was ist das? Man wird da Dark Ride-mäßig durchfährt man so 6 Szenerien, kriegt 3D-Brille auf, deswegen auch 5D, weil man halt dieses 3D hat und dann bewegt sich das Auto und noch so ein paar Effekte. Und dann kann man in bester Ghostbuster-Manier Geister einfangen mit seinen Protonenstrahlern. Und deswegen gilt es, die Highscore zu knacken. Wir haben uns gefreut, kurzzeitig als der Einweiser meinte, oh, wenn ihr da hinten nur zu zweit seid, kann ja jeder 2 von diesen Laser Guns nehmen. ja, rückblickend betrachtet, war das herausfordernder, mit zwei mit zwei Lasern zu schießen, als wir eigentlich dachten.
Ich hätte das sehr gerne auch mit einem nochmal gemacht, tatsächlich. Das hat mich auch eher irritiert, da mit diesen zwei Dingern zu schießen. Es sah cool aus für einen kurzen Moment, aber ich meine, das macht auch keiner der Ghostbusters. Ne? Es gibt da keinen, der irgendwie eine Doppelknarre hat. Es war eine total antikonstruktive, wie sagt man, dekonstruktive Anweisung.
Personal. Aber zusammen hatten wir dann doch mehr Punkte, ja, wenn wir unsere beiden Guns
bestellten. Ja, gut. Aber oder? Ja, also so, ich mag ja dieses Core-Shooter. Ne? Es ist halt einfach, du schießt halt einfach auf Geister, ne? mit dem Strahl, den Ghostbusters-Strahl da. Und kriegst dann Punkte und am Ende sieht man dann halt, wer jetzt im Wagen die meisten Punkte hat. Davon gibt es ja inzwischen auch in vielen Parks Sachen. Und ich finde es auch immer eine coole Abwechslung. Also diese, ne, oft fahren wir da, wenn wir mehrere Tage sind in dem Park, dann ist quasi eben eh Pflicht, dann gibt es einen Tagessieger in so einer Bahn, dann fährt man die jeden Tag einmal, egal ob sie gut oder schlecht ist. Aber Ghostbusters haben sich auf jeden Fall das Theming plus, ne, Ghostbusters, super cool, auch in Fotos mit den Ghostbusters-Darstellern gemacht und draußen steht ein Ecto One und man sitzt auch selber in einem Ecto One und dann kommt natürlich in den Ghostbusters-Shop und hat dann plötzlich Lust, sich ein T-Shirt zu kaufen und all das, ne, das klappt bei anderen Rides nicht. Das sind dann aber, finde ich, manchmal das Punktesystem tatsächlich klarer und besser, also da hat man dann irgendwie auch direkter Lust, da gibt es irgendwie dann auch unterschiedlich wertige Ziele oder sowas, ne? Das ist mir hier immer noch. Ich bin jetzt nicht so oft Ghostbusters gefahren. Diesmal haben wir es wieder nur einmal geschafft. Wir wollten am Ende, das sollte unser letzter Ride werden, hat dann nicht geklappt. Da war der Park eben schon zu, weil er irgendwie dann doch früher zumacht, als man denkt. Aber ja, das Scoring-System ist mir immer noch nicht so ganz klar, ob es einfach Punkte gibt für, manchmal gibt es dann auch kleine Objekte zu entdecken. Aber
ja, ich wollte gerade sagen, es gibt diese Ghostbuster-Plaketten. Wir hätten, glaube ich, zum Ende diesen finalen Geist, sollten wir, glaube ich, unsere Strahlen kreuzen. Haben wir irgendwie, weiß nicht, glaube ich, nicht so richtig gemacht. Ich habe mit meiner linken Gun, glaube ich, auch mehr Punkte gemacht als mit der anderen. Es ist natürlich auch so ein kleiner Offset, da muss man sich einstellen. Aber trotzdem,
ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt auf jeden Fall auch mitnehmen. Also es ist eine spaßige Attraktion, eine abwechslungsreiche Attraktion und man will ja auch nicht nur Achterbahn fahren. Genau, also wenn ihr die Zeit habt und die Schlange nicht so lang ist, auf jeden Fall Ghostbusters 5D fahren. Und was ihr auch auf jeden Fall fahren müsst, weil es ist eigentlich mein persönliches Highlight im ganzen Park, ist Colossus. Kampf der Giganten, die brachial große Holzachterbahn, die da auch schon recht lange im Park steht. Die gibt es seit 2001 und war bis zur Eröffnung von Balder in Liseberg die steilste Holzachterbahn der Welt. Heute ist Colossus immer noch die fünfthöchste Holzachterbahn der Welt. Das ist schon krass. Also es ist immer noch ein ordentliches Biest. Und sie wurde sogar 2012 erstmal demontiert und quasi so umgebaut. Ja, ist jetzt wieder eine reine Holzachterbahn. Es wurde auch so ein Monster auf die Schienen gebaut. Da gibt es jetzt so ein ganz cooles Element. Da fährst du dann so im Zug drauf zu. Es gibt so ein Bunnyhop, Camelhop, wie immer das heißt. Und man denkt dann, dass quasi das Monster hat so die Schiene rausgerissen und verbogen. Und man denkt quasi, man fährt da jetzt mit dem Wagen raus. In Wahrheit fährt man natürlich auf der zweiten Schiene unten drunter in das Monster rein. Aber wenn man im richtigen Moment in die richtige Richtung guckt, ist das tatsächlich ein cooler Effekt mit dem Monster. Das macht auch so Feuer. Und Colossus ist immer noch, ne, ist 60 Meter hoch. Also wie gesagt, ist immer noch die höchste Europas.
Das ist ein brachiales Teil, ja, auf jeden Fall. Ja.
Und der Relaunch hat es irgendwie auch noch ein bisschen smoother gemacht, habe ich Gefühl. Also ich finde diesen relaunchten Colossus eindeutig auch die beste Holzachterbahn Deutschlands. Es geht nicht allen so. Ich streite auch sogar meine Familie. Genau. Wodan.
2019, ne, Colossus, Kampf der Giganten. Heißt es ja dann auch vollständig. Genau. Nicht mehr nur Colossus, sondern Kampf der Giganten.
Also bei mir gibt es Leute in der Familie, die sagen, Wodan ist cooler und sowas. Wir reden jetzt gerade nur von den deutschen Holzachterbahnen. Welche ist da die coolste? Und da ist mein Liebling tatsächlich Colossus. Ich finde die einfach brachial gut. Ich finde diesen ersten Drop, also der ist wirklich furchteinflößend geil.
Das fühlt sich dann gar nicht so anders an als die Krake, muss man irgendwie festhalten.
Also ist höher sogar, oder? Ich meine, Ist ja auch höher als
ja, also die Maximalhöhe ist ja hier 51,8 Meter und die Krake ist bei 41 Meter gewesen. Es sind nochmal gute 10 Meter mehr und es sind auch nochmal, keine Ahnung, irgendwie 8 km/h schneller oder 7 km/h. Also, und dann geht das ganze Ding ja auch fast 3 Minuten.
Das ist ein crazy Ritt, ne? Ich war auch völlig irritiert. Ne? Deine Tochter wollte sofort Colossus fahren, gar kein Ding, ne? Und zur Krake muss man sie dann erst überreden. Ne? Die hatte vor Colossus 0% Respekt, ja, aber vor der Krake dann tatsächlich mehr. Aber es ist nicht, liegt ja auch immer daran, was man schon mal gefahren ist und was nicht. Ich kenne das ja genauso. Dieses Gefühl beim ersten Mal, das kriegt man halt auch nie wieder. Ich mag das inzwischen, also gerade diese dieses nervöse Kribbeln, wenn man nicht weiß, was einen so ganz genau erwartet, das finde ich schon geil. Aber es funktioniert bei so Bahnen wie Colossus auch nach all den Jahren immer noch. Also ich finde, es liegt auch an diesem klassischen Lift, ne? Es ist nicht hier irgendein Kickstart und bui, sofort geht's in die Bahn, sondern man liftet da halt auch auf diesen riesigen Berg hoch und hat halt währenddessen ganz klassisch Zeit, drüber nachzudenken.
Ja, genau. Zeit drüber nachzudenken. Und wenn man dann die anderen Sachen, halt den Kraken oder auch den Wingcoaster gefahren ist, wo man ja gefühlt so in so ein Bügelkonstrukt geschnallt ist, sitzt man da wiederum ja irgendwie, also klar, die Bahnen sind ja mit dieser Neuumbaueröffnung auch noch ein bisschen anders als schon davor gewesen, aber das ist irgendwie wie so kleine Wagen, du hast irgendwie nur so einen Bügel auf deinem Schoß,
bisschen gefühlt eng.
Mit so einem kleinen Griff, ja, also man fühlt sich da so ein bisschen ja doch den Naturgewalten mehr ausgesetzt, hatte ich so dann rückblickend auch, sagt mein Gesicht, da da haben wir nämlich uns nach dem Ride dann ganz spontan entschieden. Da gibt es ja auch bei den Rides immer so Stellen, wo Fotos gemacht werden. Und da müssen wir dann festhalten, da haben wir uns dann entschieden, wir müssen die Fotos mitnehmen. Aus irgendwelchen Gründen haben wir das nicht hingekriegt, Einzelfotos von den Rides zu machen. Vielleicht hätte man das dann nur ausdrucken können und haben dann gesagt, wir müssen die Foto-Flatrate nehmen. Ich bin mir gar nicht sicher, vielleicht sehen wir das Bild sogar im Thumbnail. Vielleicht ist das proportional ein bisschen besser geeignet als das ein oder andere. Aber ich habe einfach richtig dicke Backen gemacht. Immer wenn ich so sehr konzentriert bin, keine Ahnung, damals schon beim Skateboard, BMX, ein Inline-Skate, Inline-Skates über Parkbänke gesprungen oder so. Und da gibt es auch mehrere analoge Fotos von mir, wo ich einfach dicke Backen mache in diesem Anspannung- Konzentrationsmoment. Und hier, wo alle wahrscheinlich gefühlt schreien. Ich weiß gar nicht, wann wird das Foto gemacht? Wenn man in den Colossus da reinfährt, in das Monster, weißt du, Jan, wo die Stelle
bei ist? Bei Colossus, gute Frage. Ist das denn das Titelbild oder ist das Wildwasserbahnbild?
Ja, ich weiß, von der, vielleicht von der Anordnung sehen, ist es, passt es vielleicht besser in unser Titelbild. Ja, jedenfalls habe ich nicht geschrien oder die Arme hochgerissen. Ich habe mich da festgeklammert an diesem kleinen Griff und die dicksten Backen der Welt gemacht. Mein Mund ist so aufgeplustert, das ist quasi wahrscheinlich größer als mein Kopf hoch und breit ist gefühlt. Aber ja, das ist alles mitgenommen.
Ich dachte ja auch bei der Fahrt so, tatsächlich, ne, also viel dicker darf ich nicht mehr werden, sonst wird es ungemütlich in den Colossus-Wägen. Ne? Die, da ist schon, da muss auch mal, ja, ist ja ein doppeltes Sicherungssystem, so wie es sein soll, ne, kommt der Gurt.
Ja, man ist angeschnallt, also, natürlich.
Nicht,
das, ne? Aber ja, es gab zwei, wo auch nochmal nachgedrückt werden musste. Ne? Also wenn man da eine bestimmte Oberschenkeldicke, was auch immer, extrem muskulös, extrem voluminös, wie auch immer. Ja, also auch da kann es durchaus sein, die natürlich auch bestimmte Anforderungen, Größe, Alter, ne, bei den Wingride, was haben wir auch das erste Mal so wahrgenommen, man muss zwei Beine haben. Also mindestens zwei Beine war das, ne, und ein Arm oder so. Also
ja, beim Wingcoaster braucht man zwei Beine und einen Arm mindestens. Der ganze Colossus übrigens von Intamin gebaut, haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, ne? Also ein Wooden Coaster von Intamin mit einem Kettenlift. Wirklich krasses Ding, 45 Millionen D-Mark hat es wohl noch gekostet. Und das sieht man auch schon. Also es gibt schon auch so ein Interesse, ne, so krasse Dinge zu bauen. Mir wurde die Geschichte erzählt, ich konnte es allerdings gar nicht überprüfen, aber von einem anderen Freizeitparkbesitzer, dass der Heidepark auch mal wirklich den Weltrekord sich wiederholen wollte, in die welthöchste Achterbahn bauen wollte, es da schon ganz konkrete Pläne gab. Das Ding war designed, das Ding war entworfen und dann haben sie einfach für die Höhe, die sie haben wollten, die Genehmigung nicht gekriegt und hätten das Ding dann irgendwie 20 oder 30 Meter kürzer, kleiner bauen sollen. dann hätten sie gedurft, dann wäre es aber eben nicht mehr die höchste der Welt gewesen und dann haben sie die Lust verloren. Das kann auch einfach nur Urban Legends sein, die sich Freizeitparkbesitzer hinter vorgehaltener Hand erzählen. Aber ich gebe das jetzt einfach mal so weiter. Unüberprüft wurde mir das quasi bei einem feuchtfröhlichen Abend in einem anderen Freizeitpark erzählt, dass das sich so zugetragen hätte. Und da habe ich schon auch Mitleid. Also ich verstehe das ja. Ne? Die Zeit dieser Superlativen ist ja, manche sagen zum Glück, andere sagen, oh, wie schade, vorbei in den Parks. Ne? Man muss nicht mehr so wettrüsten, um Leute anzulocken. Du kannst auch im anderen Bereich Innovationen erreichen und das funktioniert eben auch. Es gab ja so eine Zeit, ne, da wurde einfach immer dann die nächste höhere Achterbahn gebaut, die nächst schnellere. So ist es jetzt nicht mehr. Aber das ist ja eben auch, Geschwindigkeit ist tatsächlich nicht alles, ne? Höhe auch nicht. Man will da schon auch andere Dinge erleben. Colossus jedenfalls finde ich immer noch ein superklasse Ride.
Auf jeden Fall. Ja. Kann ich nur sagen, war, wie gesagt, danach ging es mir natürlich auch wieder nicht so gut. Ja. War fast schon zu erwarten. Aber das habe ich mit eingepreist und ja, du sagst es. Also man muss natürlich am Ball bleiben. Also du hast hier gesagt, die D-Mark-Preise, also umgerechnet irgendwie knapp 23 Millionen Euro. Und dann wurde ja durch diesen Umbau da 2018, 2019, da wurden nochmal gute 12 Millionen nachgeschossen. Also trotzdem muss man natürlich, selbst wenn man nicht höher, schneller weitergeht, ja, da auch trotzdem mit der Zeit gehen und Rides auch überarbeiten. Und ein Ride, den wir nicht gefahren sind, der aber 25-jähriges Jubiläum gefeiert hat, Toxic Garden. Ne, dieser
ja, da Coaster, muss trotzdem was zu sagen, Leute.
Wo man quasi unter der Schiene hängt. Haben wir zeitlich nicht geschafft.
Ja, ich kenne den natürlich. Ne? Der hat ja auch schon mehrere Relaunches gehabt. Toxic Garden heißt jetzt wirklich ganz aktuell und ganz frisch. Davor hieß er Limit und davor hieß er, oh, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls auch da wieder ein erster, also wie schon ein erster Dive Coaster und so weiter. Hier der erste Suspended Looping Coaster, also Deutschlands, Limit. Und es ist von Vekoma. Und es ist tatsächlich, ich kann es nicht anders sagen, eins der schlechtesten Coaster-Modelle, das je im breiten Maße ausgeliefert wurde. Dieses Modell steht so oder ähnlich in vielen europäischen Freizeitparks und vielleicht auch darüber hinaus, das kann ich noch nicht bestätigen. Und man muss es immer wieder fahren und es ist einfach eine Schüttel- und Ruckelorgie. Deswegen hätte es mich sehr interessiert. Bin hier bitte Kommentare, wer Toxic Garden, ich rede jetzt nicht von Limit oder den anderen Inkarnationen, die es von dieser Bahn davor schon gab, sondern wirklich jetzt ganz konkret diese neue Toxic Garden Variante. Die Strecke sieht immer noch genau gleich scheiße aus, wie immer. Aber die Wägen sind halt neu. Ja. Und jetzt ist schon die Frage, wir haben es einfach nur zeitlich nicht geschafft. Ist jetzt durch die Wägen, die da gebaut wurden, quasi dieser furchtbare Coaster fahrbar geworden? Oder ist es immer noch eine einzige Katastrophe? Also das ist tatsächlich eine wissenschaftliche Untersuchung, die wir nicht anstellen konnten und wo Alex der Vergleichswert gefehlt hätte. Ne? Also ja, meine Familie stimmt. Hätte gesagt, ich und Luke hätten den fahren müssen. Und wenn wir dann sagen, ja, ist besser geworden, dann fahren die den auch mit. Ne? Die lieben Achterbahnen, aber die wollen dieses Modell, dieses Hängecoaster-Modell einfach nicht mehr fahren, ne? Weil das schon diversen Menschen und nicht nur bei meiner Familie, sondern ich glaube, sie haben international einen schlechten Ruf. Die sorgen einfach für Kopfschmerzen. Du schlägst dir den Kopf an und es ist eine einzige Katastrophe. Also, ich weiß es nicht, ob Toxic Garden sich lohnt. Früher hat es sich definitiv nicht gelohnt, als es noch Limit hieß. Und da müssen wir noch Aufklärung schaffen. Auch nicht geschafft haben wir die Bobbahn. Das war längst ihre Art übrigens. Also sie haben schon Rekorde gerne, die übrigens auch von Mack Rides gebaut ist. Also man sieht auch, falls es da jemals Beef gegeben hat, zwischen den Parks, ne? Weil da jemand Ideen klaut von dem anderen. Irgendwann, irgendwie scheint das alles der Vergangenheit angehört zu haben, weil sonst würde Mack Rides, ne, die Firma hier, die ja zum Europapark verbandelt ist, vermute ich einfach in meiner naiven Weltvorstellung nicht eine Bobbahn für den Heidepark bauen. Aber keine Ahnung, ne? Was weiß denn ich?
Du, wer weiß, ob das dann da einfach Dinge, Business ist.
Business
as usual. Hauptsache, es wird bezahlt.
Und auch noch zu dieser Big Seven oder Big Six, ja, aber du kannst auch gerne haben. Eine Achterbahn haben sie noch oder sogar zwei. Ne? Der Big Loop. Looping-Achterbahn von Vekoma, so ein altes Ding, 1983. Das also für einen vollständigen Ding. Ich habe die natürlich abgehakt in meiner App, aber diesmal nicht. Das ist halt wirklich so ein klassischer Oldschool-Looping-Coaster, ja. Wo man so
zwei in die Sitze reingedrückt wird. Zwei Loops hintereinander, dann eine Schraube. ist sehr schön anzugucken vom Park aus auch, weil da gibt es viele Positionen, wo man quasi in diese Korkenzieher-Schraube da reingucken kann und sowas. Aber ja, wir haben uns dann, das stand quasi auch groß auf der Liste, uns bei der neuesten Attraktion angestellt. Dämonisch geht's quasi weiter. Nicht Flug der Dämonen, sondern die Dämonengruft, auch in Transsilvanien, in diesem Themengebiet angesiedelt. Ein ganz neuer Dark Ride, quasi auch ein Schnäppchen mit nur 7 Millionen. Aber du, wenn das Feeling stimmt, ja, da mussten wir ein klein bisschen stehen. Wir haben aber, glaube ich, ein gutes Zeitfenster abgepasst. Da gab es auf jeden Fall ein paar längere Wartezeiten. Ich glaube, kurzzeitig war das auch mal geschlossen. Ist ja auch üblich, ne? Also wir sind auch mit diesem Mountain Rafting gefahren. Danach war da kein Wasser mehr irgendwie in der Bahn, als wir dann da ausgestiegen sind.
Passiert einfach leider. Muss man hoffen.
Ja, aber jedenfalls sind wir dann da dahin gegangen und da entstand schon so, ich sag mal, leichte Irritation, weil dann doch relativ viele Leute irgendwie ganz ohne Gesichtsausdruck diesen Dark Ride verlassen haben oder auch so ein bisschen enttäuscht aussahen. Lag vielleicht, meine Vermutung ist daran, Kron, wie wurde das nochmal beworben?
Der gruseligste Dark Ride Deutschlands, ne? Ich meine, ja, ich finde es toll, die bauen eine neue Geisterbahn, klar. Dann ist natürlich der gruseligste Dark Ride Deutschlands, ne? Die meisten Leute warten immer den nächsten riesigen Coaster. Ist, glaube ich, eh schwierig, andere Attraktionen interessant zu vermarkten. Mich hat es natürlich auch neugierig gemacht. Ich stehe tatsächlich auch auf Geisterbahn. Muss aber auch sagen, Geisterbahn fahren ist tatsächlich wie Horrorfilme gucken. Ne? Das meiste ist schon Schrott, wenn man ganz ehrlich ist. Und es gibt da einige wenige Dinge, die da wirklich herausstechen. Das gilt gerade für Geisterbahnen, was ja auch die Gruft der Dämonen eine ist. Ne? Es ist nicht eins dieser, wo ich inzwischen den wirklich einigen in Europa war, die mir wirklich Panik bereitet haben. Nicht zuletzt in Italien, dieses crazy Horrorhaus, ne? Mit Schauspielern, wo du so durchläufst, durch ganz dunkle Räume und einfach, du bist halt, musst halt selber laufen, ne? Du bist einfach viel anfälliger, schreckhafter, du bestimmst ja selbst das Tempo, ne? In so einem Wagen, mein Gott, mach halt die Augen zu, nach 3 Minuten ist der wieder raus, was soll schon passieren? Aber auch da schon Ausnahmen erlebt, das Hotel Psycho im Prater, auch eigentlich eine Rummelgeisterbahn, ne? Die weiß einfach, die hat perfektes Timing, perfekte Animatronics, das ist unglaublich gruselig, das hätte ich nie gedacht, dass ich mich so oft erschrecke, ne, mit so also klassischen Jumpscares. Genau. Und das ist ja auch das, was Geisterbahnen eigentlich tun, ne? Jumpscares herstellen. Das ist natürlich auch einfach, Leute zu erschrecken. Man macht einfach huah! Und dann erschrickt man sich halt. Ne? Das ist ein menschlicher Urinstinkt, den kriegt man auch, wenn man das gut timet, den kriegst du halt einfach nicht weg. Und ich kann tatsächlich den Unmut der Menschen, die diese Bahn verlassen haben, auf einer Seite verstehen. Gerade wenn man jetzt 1,5-2 Stunden wartet, ne, wie bei so einem großen Coaster und so ist es halt mit neuen Attraktionen, die sind überrannt. Und dann ist es auch eine kurze Fahrt und vielleicht hat man sich halt irgendwie einfach nicht erschrocken, ne, hat jetzt da irgendwie keine Angst, hat einfach nicht funktioniert. Man wollte vielleicht sich auch nicht gruseln, das ist natürlich auch mit Horror immer ein bisschen so, man muss sich da schon irgendwie mehr drauf einlassen als auf ein Looping. Looping funktioniert immer, wenn ich in einer bestimmten Stimmung einen Horrorfilm gucke und das gilt natürlich auch für eine Geisterbahn, dann funktioniert die halt. Also man muss da schon auch gutmütig gegenüber dem Ambiente sozusagen sein. Und ich muss jetzt sagen, von mir gibt es insgesamt für die Gruft der Dämonen auch ein geht so. Aber ich finde, das Ding in der Luft zu zerreißen, ist vollkommen die falsche Richtung, weil sie ist viel, viel, viel besser als diese normalen Rummel-Geisterbahn-Attraktionen. Und es liegt genau daran, dass, wie gerade schon gesagt, die meisten machen halt ja, so Scare. Klassische Jumpscares. Und was die Gruft der Dämonen versucht, gelingt ihr nur ansatzweise oder vielleicht auch mancher Interpretation gar nicht, aber sie versucht es halt zumindest, echten Horror zu erzeugen. Also so eine Gruselstimmung. Ne? Ich will da jetzt auch nicht alles spoilern, das ist eine kurze Fahrt, dann werdet ihr irgendwie restlos enttäuscht. Aber zum Beispiel einen Moment gibt's da fährt man dann in absoluter Dunkelheit, einfach absoluter Dunkelheit, durch einen Gang und man hört so Geräusche. Das sind wirklich unangenehme Geräusche, die man hört, so insektoides Klacken. Ne? Ich habe auch noch so ein bisschen Arachnophobie. Das war halt genau mein Ding. Und wenn ich mir, das war leider dann halt sehr schnell auch wieder vorbei. Ne? So nach 10 Sekunden ist man aus dem Gang da auch wieder raus und dann kommt halt der nächste Raum und so. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das geht schon genau in die richtige Richtung. Ne? Da kommt nicht eine billige Puppe und schreit mich an, sondern ich bin in absoluter Dunkelheit und diese Geräusche, die näher kommen scheinen und die so um meinen Wagen herum zirkulieren. Wenn ich mir vorstelle, ich würde da einfach 5 Minuten in dieser Geräuschkulisse in absoluter Dunkelheit rumfahren, dann wäre ich schon fertig. Ne? Bräuchte danach schon eine Flasche Wasser, die ich mir ins Gesicht spritze. Und das heißt, sie probieren halt solche Dinge, die unkonventionell sind, weil es gibt da auch Jumpscares. Wahrscheinlich kannst du keine Geisterbahn bauen, ohne einen Jumpscare einzubauen. Der hat auch bei meiner Tochter zum Beispiel hervorragend funktioniert, gerade weil nicht an jeder Ecke dann welche waren. Ne? Der Jumpscare, den es da gibt oder die es da gibt, das bisschen hat dann funktioniert. Es versucht mit weniger mehr zu erzeugen und das finde ich lobenswert und es hat tolle Ideen, auch wenn sie nicht funktionieren. Aber trotzdem finde ich die Richtung sehr erstrebenswert und finde es schade, wenn man da ein oder null Sterne für gibt. Ich finde es auch nur mittel, aber ein sehr gut gemeintes, ein kreatives Mittel.
Ich hätte es, glaube ich, noch einen Ticken besser gefunden, wenn sie sich mehr getraut hätten, in eine Richtung zu gehen. Also es sind quasi so 7 Szenarien, Räume, Sachen. Und irgendwie war das Konzept, glaube ich, sie wollten dann doch alles bedienen. Du hast ja schon gesagt, Jumpscare, dieser dunkle Raum, wir haben halt so Sachen mit Geräuschen, Wärme und Sachen. Und sie haben halt in diese Räume, die waren dann vielleicht so thematisch immer so zu einer Sache so kreiert für diesen einen Effekt. Und dadurch wirkte das für mich aber so zusammengewürfelt und man konnte sich, wie du ja schon gesagt hast, auf diesen Horror muss man sich ja vielleicht auch ein bisschen einstellen. Manche Sachen brauchen ja vielleicht auch ein bisschen Zeit und die gesamte Fahrt geht 3 Minuten. Das kann man jetzt ja mal durch 7 teilen, dann ist ja noch irgendwie Einfahrt und Ausfahrt drin. Ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn jetzt so gedanklich so 2, 3 Räume so mehr in einem Thema gewesen wären, wie du schon sagst, diese Dunkelheit, diesen Horror mit Geräuschen und Sachen. So wirkt es fast, jetzt mal salopp gesagt, fast so, was so geht, weißt du, wie so ein, nachdem ist man das jetzt gefahren und danach könntest du sagen, okay, die Sache finde ich cool, das will ich jetzt noch ein bisschen ausgebauter haben in meinem Dark Ride.
Ich weiß schon, was du meinst, aber finde auch da, dass es da eher auch mehr versucht wie andere Bahnen, die wirklich alles reinpflastern. Wo es dann natürlich, gibt es dann in der anderen Bahn, natürlich komme ich jetzt in den Friedhof und jetzt sind da 114 Skelettpuppen. Das sind übrigens, genau, ich vorhin nicht dazu gesagt, ne, es gibt noch eine andere Art Geisterbahn, die total gut für mich funktioniert. Die sind nur überhaupt nicht gruselig. Ne? Das sind sowas wie Phantom Manor in Disneyland oder im Europapark auch hier.
Die würde ich ja eher so als Adventure-Bahn fast
wirklich eher klassische, ne? Dark Rides. Die sind einfach liebevoll gestaltet, ne? Teilweise auch mit technischen, coolen Innovationen und kleinen Spielereien. Und
macht also sowas Spaß, hat man hier halt auch darum gehabt zum genau Teil. Ne?
Das hat man ja auch ein bisschen gehabt. Aber sie haben schon versucht, gruselig zu sein. Und das finde ich, dem zoll ich allein schon Respekt. Ne? Und wie gesagt, in kurzen Momenten hat es funktioniert und ich fand auch, es gab halt so ein bisschen so einen Höllenkreis, ne? Dämonischen Succubus-Look, keine Ahnung. Also ich kam mir so ein bisschen wie in so einem Höllenkreis vor und das auch schon durchgehend. Ne? Gut, da fällt dann der Gang mit den Insektengeräuschen vielleicht eher wieder raus, aber ja, ich weiß schon, was du meinst, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass dann da der eine ist ein Clown und der andere ist ein Pirat und der dritte ist quasi, ne? Also da gibt es auch wirklich ja wirklich.
Ich würde vielleicht ja festhalten, und das ist so ein Problem halt immer mit Erwartungen, wo ich mich, glaube ich, am größten stoße. Ich kann natürlich auch sagen, klar, das ist irgendwie Marketing-Sprech, aber mein Rat an der Stelle wäre ja, steigert euch da nicht zu sehr rein, dass ihr jetzt da, dass das Gruseligste der Welt ist, sondern einfach, dass es ein schöner Ride ist, ihr euch einfach mal drauf einlässt, es vielleicht genießt, auch die Details euch irgendwie sucht und anguckt, dann funktioniert es, glaube ich, besser. Ich glaube, viele hatten einfach eine zu hohe Erwartungshaltung, dass es jetzt das Krasseste sein müsste, vielleicht auch Leute, die schon viel sowas fahren. Also ich denke, noch viel schlimmer, Leute, die sich da vielleicht wirklich gerne doll gruseln und erschrecken lassen wollen, das sind ja unterschiedliche Elemente auch, dass das dann ganz extrem in die Hose geht, ne? Wenn man denkt, das ist das gruseligste Ding. Und wenn ihr da einfach sagt, okay, ihr lasst euch mal drauf ein und vielleicht sogar gut, meine Frau wiederum fand es dann sehr gut im Nachgang, die mag das auch gar nicht, ich mag auch nicht dolle erschreckt und gegruselt, wenn es letztendlich auch nicht so meins, dafür wurde ich in meiner Kindheit so von meinem Vater erschreckt, der macht übrigens gruseligere Sachen als diese Bahn, aber das ist ja vielleicht auch gut so, ne? Also auch da kann man sagen, Leute, da wird fest dich niemand an, ne? da gehst du auf jeden Fall nicht heulend raus, wenn das alles normal läuft bei euch, dass man das auch mit der gesamten Familie machen kann und sich dann schön drauf einlassen kann, ne? Aber für die jetzt irgendwie die krassen Extreme suchen, die sind da auf jeden Fall an der falschen Stelle.
Ja, wie gesagt, Hotel Psycho im Prater, ne? Ansonsten eher auf gute Geister heißt es setzen. Moviepark am Gardasee, also nicht in Gardaland, sondern der Moviepark, auch ganz in der Nähe, der hat meiner Meinung nach das beste Geisterhaus, in dem ich in Europa war. Es gibt aber einige tolle Sachen. Der Vollständigkeit halber, es gibt natürlich auch noch eine Wildwasserbahn. Übrigens gibt einige Rides, die Mack Rides gebaut hat im Heidepark. Ne? So mal diesen behaupteten Gerüchten hier. Also vermutlich gab es da nie irgendwelchen Beef. Aber die Wildwasserbahn, wo wir dann tatsächlich, das gehört auch dazu, ist uns dann natürlich auch wieder klar geworden. Zum Glück hat meine Tochter darauf bestanden, dass wir noch Wildwasserbahn fahren, weil...
Ja, das wollten wir die ganze Zeit schon
machen. Ja, wir haben nur wegen der Zeit. Ne? Ja. Es war echt lang, das haben wir auch lange angestanden. Weil scheinbar haben das ist halt auch was, was die ganze Familie machen kann. Und da kann man halt in den Fotos so schön. Ne? Da hat man so wirklich Zeit, im Gegensatz zu einer Achterbahn, sich aufs Foto vorzubereiten und lustige Sachen in Fotos zu machen. Ich kann das nur empfehlen zur Inspiration. Googelt mal sowas wie Funniest Theme Park Water Ride Pictures oder sowas. Ne? Es gibt wirklich, wirklich extrem lustige Fotos, die in Wildwasserbahnen gemacht werden. Teilweise haben da auch schon Prominente mitgemacht. Deswegen guckt da mal, lasst euch inspirieren, das haben wir auch getan und auch beschlossen eben. Mal versuchen ab jetzt auch lustige Wildwasserbahnfotos zu schießen. Es gibt auch noch andere Sachen,
ja? Da gibt es wirklich, ich habe auch mal geguckt, ich wollte mal herausfinden, wo das, ob so die Entstehungsgeschichte zu diesen lustigen Funnies Fotos irgendwie klar wird mal. Das ist sicherlich auch schwierig einzuordnen, aber dabei bin ich auf so einen Artikel aus 2018 gestoßen, nämlich auch so eine Familie aus Bremen, der gute Lukas mit seinem Vater, die quasi schon, ich weiß gar nicht, seit 83 oder so, gehen die da immer in diesen Bremer Freimarktpark und haben das halt immer wirklich so als Familientradition, dieses Foto ganz am Anfang immer ins Album geklebt und dann ist es natürlich irgendwann wirklich ausgeartet, auch bei denen so, also ja, von irgendwie Kaffeetasse, Schachbrett mitgenommen, gespielt, Rasierschaum und so getan, als wenn der Opa-Vater da rasiert wird und so und da gibt's wirklich ganz, ganz wilde Sachen. Da waren wir natürlich so prop-mäßig jetzt nicht vorbereitet, aber wir haben alles gegeben, was noch so ging, würde ich mal sagen an der Stelle.
Auf jeden Fall. Dann gibt's auch natürlich der neueste Themenbereich ist übrigens, wer kleine Kinder hat, ne, wir haben jetzt hier eher uns auf die größeren Rides gestürzt, aber es gibt seit 2018 auch das Peppa Pig Land im Heidepark, ne, mit Schorschs Dino-Abenteuer, Opa Pigs Zugfahrt, das war übrigens ehemals die Wichtelhausenbahn, und Peppas Bootsfahrt. Ja, also auch frühere, wer jetzt ein Besucher der ganz alten Schule ist, der wird sich noch an den Themenbereich Wild Wild West erinnern oder Wild Wild West. Der wurde durch Exploria ersetzt, also Lucky Land gibt's zwar immer noch, wie es jetzt heißt, ne, so ein bisschen Wilder Westen, aber das geht dann so über in Drachenzähmen die Insel und Peppa Pig Land. Ja, und das alles wurde dann zu diesem Exploria zusammengelegt. Es ist gar nicht so einfach, da mit dieser Re-Thematisierung mitzukommen und zu wissen, wann hier was in wo übergeht. Ich finde es aber super, dass thematisiert wird jetzt. Und ja, es gibt jetzt auch ganz neue, das haben wir aber leider nicht geschafft, ne, weil es einzelne Ding war, das dann 16.30 Uhr wieder zumacht, die Mission Meeresgrund. Ne, so ein Durchgeh-Labyrinth irgendwie, wo man vielleicht auch ein bisschen erschreckt wird. Ich weiß es nicht genau. Aber das war auch eben was dann überraschend schon um 16.30 Uhr zugemacht hat. Und ich habe jetzt auch nicht, muss zugeben, ich habe jetzt nicht die App komplett durchgewälzt. Ne? Irgendwo wird es bestimmt stehen. Aber ich wurde dann tatsächlich schon, oder wir, von einigen späten Öffnungszeiten überrascht, genauso wie von einigen frühen Schließzeiten. Aber ja, wie gesagt, insgesamt war es für den Brückentag echt erstaunlich gut. Ich habe mir das viel krasser vorgestellt mit dem Anstehen. Ich war an meinem Junggesellenabschied tatsächlich im Heidepark. Das ist einige Jahre her. Und da haben wir exakt 4 Attraktionen in 8 Stunden geschafft. Also 2 Stunden pro Abwechslung.
Das lag jetzt vielleicht auch nicht nur an der Junggesellenbetankung, sondern weil auch einfach mehr los war.
Lagen wirklich, also wir sind natürlich nach jeder Attraktion mussten wir einmal Pipi machen, ganz klar. Aber wir haben uns einfach in die nächste Attraktion angestellt, ne, das nächste Bier aufgemacht und dann 2 Stunden später saßen wir dann drin. Ne. War wirklich nur Colossus, Scream, Krake, ich weiß nicht, 4. habe ich vergessen. Vielleicht Desert Race.
Und falls ihr da draußen natürlich Bock habt, auch noch mehr vom Heidepark vielleicht selber mit nach Hause zu nehmen, fand ich das total interessant. Wie gesagt, ich bin ja jetzt hier beim Heidepark World offizieller Fanclub Mitglied und habe da mal in die News-Sektion geschaut und es gibt immer mal wieder so Aktionen, die heißt dann magische Auktionen, da werden dann nämlich Teile, also so alte Bahnsachen, keine Ahnung. Die letzte Auktion war ja gar nicht so lange her, irgendwie 23. April. Und da wurden dann zum Beispiel Sitze vom Kolossos, ne, kann man dann irgendwie ersteigern. Hm. Oder ein Teil der Kette vom Kraken. Oder irgendwelche Statuen. Die haben ja auch diese ganzen Maskottchen hier, sowas wie Rabix, Rochus. Also da kann man, glaube ich, auch immer mal gucken. Und ich meine mal so, also so ein Element von so einem Ride oder vielleicht sogar, wenn man jetzt den Platz draußen hat, ist irgendwie so einen ganzen Waggon mal und natürlich auch das nötige Kleingeld, das ist natürlich auch so ein Thema, kann man da vielleicht den einen oder anderen Schnapp mal machen. Ne? Davor, Anfang Januar, konnte man sogar den so Kolossuswagen, ist glaube ich einer von den älteren Kolossuswegen oder sogar eine ganze Inselschale von diesem Mountain Rafting, das sind ja diese großen runden Boote, also wenn man einen richtig großen Pool hatte, hätte man da seine eigene Mountain Rafting Insel einbauen können. Also falls ihr da mal Lust habt und sowas gibt es wahrscheinlich dann ja auch in anderen Freizeitparks, kann man da immer mal schnökern. Ich kenne sowas nur hier zum Beispiel aus unserem Kino oder sowas, ne, wenn dann die Kinobestuhlung mal neu gemacht wird, dann kann man da auch oft für einen guten Zweck halt die alte Bestuhlung holen und sich halt Kinostühle irgendwo zu Hause hinzimmern. Also ja, hier so noch ein Spezialandenken könnte man sich da mal besorgen.
Ja, und dann, man kann natürlich auch, also wer da jetzt eine weite Anreise hat, ne, das ist wirklich einer dieser größeren Parks, der hat natürlich auch ein Hotel, ein Abenteuerhotel, wo man im Zweifel übernachten kann. Der hat ein Camp mit so einem Bully-Camp, gibt es da auch so umgebaute Californias, wo man drin übernachten kann und, kostet natürlich alles Geld, klar. Freizeitparks kosten immer so viel wie ein kleiner Kurzurlaub. Es gibt Halloween Nights, also auch an Halloween gibt es dann so Horror-Labyrinthe, die da extra aufgebaut sind. Das machen ja auch viele Parks. Was nicht viele Parks machen, was es im Heidepark aber trotzdem auch gibt, ist ein Festival tatsächlich einmal im Jahr.
Das, ja, so ein Elektrofestival. Ne?
Ja, genau. Ist leider nicht so meine Musik. Da kommen so die Chainsmokers, Don Diablo Hardwell, Leonie, Vanessa May, Vincent Weiss, Sarah Larsen. Das sind so ein bisschen, also ist nichts davon leider, was weiß ich. Aber ich meine, hallo, Achterbahn fahren und Musik hören, also das ist schon eine geile Idee, ein geiler Mix. Wer da natürlich auf solche Musik steht, sollte sich diese Kombi auch mal angucken. Muss ich das jetzt ranken hier? Wenn ich musste ganz kurz in mich gehen und ich glaube tatsächlich, dass in meinem persönlichen Ranking der Heidepark auf der Freizeitparks in Deutschland auf Platz 3 oder 4 ist.
Nicht schlecht, ja. 4. Ja, ich kann mich da vom Ranking eher so ein bisschen enthalten. Wie gesagt, dazu ist meine Historie einfach zu dünn besiedelt. Damals fing das alles hier noch im Spreepark an. Bei mir, mit Bahn und Riesenrad. Da ging es meinem Gleichgesichtssinn irgendwie auch noch besser. Da war man noch jung und anscheinend mehr in Waage. Ach nee, keine Ahnung. Aber es würde mich trotzdem mal
eine Spreepark-Folge. Ich habe da auch einiges zu erzählen, obwohl ich.
Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Es ist ja auch so eine schöne Kombo-Folge, weil es ja mittlerweile auch einer der Berliner bekannten Lost Places ist. Hab da auch mal selber auch Fotos gemacht. Da kann man ja auch noch viel sich angucken. Werden auch immer mal wieder Sachen, Touren und sowas angeboten. Aber ja, zurück dazu. Mich würde auch trotzdem noch mal interessieren, seid ihr denn auch so übelkeitsanfällig da draußen? Gibt es vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks? Ich habe jetzt mittlerweile im Internet schon mal so ein bisschen geschaut und da gibt es natürlich auch so ganz krasse, extreme Meinungen, wie von, wenn der einfach schlecht und übel wird, wird, dann lass es sein, so, dann ist es halt einfach so. Es gibt natürlich auch Aussagen von Leuten, die so Reiseübelkeitstabletten nehmen, die sagen, ja, dann ist es irgendwie ganz fein. Oder halt irgendwie nicht so viel machen, Pause machen und Co., das habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Dann, ja, aber ich werde es mal probieren mit so Reiseübelkeitstabletten. Mich würde das schon mal interessieren, weil A, macht es mir dann doch irgendwie auch Bock. Wenn mir halt nicht schlecht wird, würde ich das in Kauf nehmen, dafür mal so ein Tablettchen zu nehmen. Aber vielleicht habt ihr ja noch irgendwie einen coolen Tipp, Trick oder vielleicht auch eine Marke an Anti-Übelkeitstabletten, die ihr da empfehlen könnt, damit es dann vielleicht die nächsten Ride Folgen nicht nur mit Kron, sondern auch mit meiner gefühlten Meinung geben kann.
Ja, helft dem armen Alex, dass er mit Achterbahn fahren kann, sonst muss er sich immer von mir vollquatschen lassen, was da jetzt die Sachen so gemacht haben. Helft dem Alex und auch an euch, ne? Gerne, was für Freizeitparks sollen wir denn angucken? Was sind denn eure Favorites? Gerne europaweit. Ich weiß jetzt nicht, ob unser Podcast so schnell die finanziellen Mittel hat, um irgendwie nach Japan oder über den Teich zu fliegen. Ne? Alles kann, nichts muss, aber momentan ist erstmal, bleiben wir mal in Europa. Trotzdem, her mit euren Wünschen, was sind eure Top-Listen, besten Rides, besten Parks oder auch größten Enttäuschungen? Ne? Also seid ihr auch Leute, die quasi dann Gruft der Dämonen rausgehen und den anderen Leuten in der Anstehschlange sagen, dreht um. Es lohnt sich nicht. Ja, genau. Hatten wir auch tatsächlich. Ne? Schon crazy.
Ja, das stimmt. Das stimmt an der Stelle. Ja, und welche App benutzt ihr denn zum Tracken?
Lockride
benutze ich übrigens. Gibt es eigentlich nur Lockride? Oder vielleicht auch nicht?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wer da bitte, wenn ich da, ja, ist es hier, benutzt da überhaupt jemand was? Ne? Trackt ihr eure Rides? Wenn ja, mit welchem Programm? Mit welcher App?
Das ist doch ein sehr schöner Abschluss. Es war auf jeden Fall ein cooler Kurztrip. Nicht nur, dass wir das erste Mal mit unserem neuen Wohnwagen umhergereist sind. Wir haben nichts eingerissen. Es war trotzdem sehr aufregend auch. Ne? Das war irgendwie auch Teil. Also da hat man sich gefühlt auch wie in so einer Achterbahn gefühlt, so ein bisschen vom Puls. Auf jeden Fall die erste Fahrt hin. Aber es ist schon ganz smooth gelaufen. Wir haben natürlich auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Ne? War noch mal ein bisschen Planschen. Da war mir dann das zweite Mal schlecht, weil ich zu viel Wasserrutsche gerutscht bin. Es ist einfach nichts los mit mir. Oh mein Gott. Ja, mit Alex geht die Stimmung unendlich hoch. Es dürfen nur nicht zu viele enge Kurven sein. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr immer uns zuhört. Natürlich neben den Sachen, die wir euch gerade gefragt haben, auch immer weiter Themen, Wünsche reingehauen. Hier Instagram, Ende Geek, Alles Geek oder den guten Jan angeschrieben oder gerne auch die BerlinCon. Oder ihr wisst ja mittlerweile wahrscheinlich, wie ihr uns kontaktieren könnt. Wir lesen das immer gerne, versuchen auch immer mal zu antworten, falls vielleicht der ein oder andere denkt, oh mein Gott, die schreiben gar nichts. Geht manchmal ein bisschen unter mit der Antwort, aber lesen würde ich zu 99% sagen, tun wir das auf jeden Fall und freuen uns da auch immer sehr über euren Input. In diesem Sinne.
Ja, oder? Vielen Dank fürs Zuhören auch von meiner Seite. Danke Alex fürs Mitkommen und fahren, bis der Körper nicht mehr konnte. Ich finde es sehr nobel, mit welchem Einsatz du hier deinen Journalismus betreibst. Und dann
so muss das sein.
Würde ich sagen, machen wir den Sack zu für heute. Ende gut, nix Ende gut. Ende Geek, alles Geek.
Ente-Geek.
Ja, neues heimliches Maskotto. Siehst du, es geht bergab. Die Sprachkapazität nimmt rapide ab. Wir müssen jetzt abmoderieren, bevor hier nur noch Gestammel rauskommt. Hilf mir, Alex. Mach Schluss. Ente-Geek, alles Geek.